Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
So, mein heutiger Gast ist Ralf Ostermöller von The Sinner and the Saint in Aachen. Ralf, grüß dich.
Hi.
Es ist so ein bisschen Premiere, weil ich bin zum ersten Mal bei einem Tätowierer zu Hause eingeladen.
Und? Wie ist? Ist okay.
Ja, wie sagt der Amerikaner, thanks for having me.
Wir haben eine Duftkerze angemacht. Genau. Extra für dich.
Ralf oder Osti, oder unter deinem Spitznamen bist du ja vielen bekannt. Mhm. Da reden wir später noch drüber, wie es dazu kam. Ist wahrscheinlich gar nicht so eine Riesengeschichte.
Weil naja, habe ich halt, seit ich 15 bin. Kriegst du nicht los.
Irgendwer in der Schule.
Ja, genau.
Ja, das war es eigentlich schon. Mhm. Das Erste, was auffällt, man kommt bei dir ins Wohnzimmer und man sieht ein relativ großes, imposantes Vinylplattenregal. Mhm. War Music deine First Love, so wie das Klischee das will?
Auf jeden Fall. Also ich habe mit 12 habe ich mir, glaube ich, das erste Mal eine Platte gekauft, wo ich selber entschieden habe, die will ich haben, die kaufe ich jetzt.
Welche war das?
Judas Priest, glaube ich. Okay. Sad Wings of Destiny.
Ja.
Und das nächste war dann AC/DC Highway to Hell.
Das ist nicht so ganz falsch.
Ja, ist. Ey. Und ab dann wurde es halt immer lauter, schneller, härter. Dann kam mal eine Zeit, wo es ein bisschen ruhiger wurde, dann wurde es elektronisch, aber es war halt immer wenn Geld da war, wurden halt Platten gekauft. Ne?
Das war so Anfang der 70er ungefähr?
Nee. Mitte der? Alter, ich bin 67 geboren, es war 79, 80 sowas.
Ja, als du dann so.
Du machst mich älter, als ich bin. Anfang der 70er, ey, dann wäre ich jetzt Ende 60. Anfang 60.
Ja.
Mitte irgendwas.
Bist du auch ein Vertreter der Meinung, dass so die erste Musik, die einem wichtig ist, die einem erste Mal so wirklich packt, dass sie dann dein ganzes Leben lang dich nicht mehr verlässt?
Ja, es prägt dich auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ist auch was, wo du immer wieder zurückkommst. Das ist im Tätowieren ja genauso. Ne? Wenn du das, was dich kickt, wo du das so für dich entdeckst, ne? Das ist was, wo du immer wieder drauf zurückkommst, denke ich.
Was war das bei dir mit Tätowieren?
Naja, ich habe halt Ende in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, da gab es ja noch keine Tattoo-Magazine. Ne? Ich glaube, das Easy Riders kam 88 oder so, kam da die erste Ausgabe raus. Und vorher gab es halt so ein paar Bücher von, es gab das Christian Wallich Buch.
Ja.
Und
was dann, jetzt kürzlich neu veröffentlicht wurde, ne, von Ole Wittmann, Nachlass Wallich, ja.
Deshalb hat man sich damals halt gekauft, weil es das einzige Buch war, was es eigentlich in jeder Buchhandlung gab zum Thema Tätowieren. Fand man natürlich doof, weil, ne, alter Scheiß irgendwie. Mhm. Aber es gab eben Bücher von Chris Robleski, ein englischer Fotograf.
Ja.
Da kamen in kurzer Zeit ziemlich viel raus. dann auch so spezifisch über Jugendsubkulturen. Da gibt es eins, das sind nur gesichtstätowierte Punker und Skinheads drin irgendwie.
Hast du das Buch?
Ja.
Okay.
Ich habe von dem habe ich alle. Die gab es so im modernen Antiquariat, wie es heißt. Ja. Ne? Und da habe ich mir eben zwei gekauft. Und das eine hier ist nur Tattoo, das andere ging über tätowierte Frauen. Und da waren halt gleich als erstes Fotos von Ed Hardy, Tattoos von Ed Hardy drin, Greg Irons, Arno Schweikart, Miss Roxy, Mickey Sharps, halt wirklich für die damalige Zeit so State of the Art Tattooing, wo die dir halt gedacht haben, ja, Tätowieren ist so, ne? Also nicht der Scheiß, sondern das ist Tätowieren und das ist halt das. Das ist auch das Buch, was ich mir heute noch am liebsten angucke. Ne?
Aber was war denn überhaupt die Initialzündung, was dein Interesse geweckt hat überhaupt? Du musst ja auch erstmal auf den Gedanken kommen, in die Buchhandlung zu gehen. Hm. Wie alt warst du da?
Da ist 19, 20.
Warst 21. du da schon tätowiert?
Nee. Aber Kumpels von mir, ich habe so Anfang, Mitte der 80er Jahre angefangen, für Kumpels von mir Tattoos zu entwerfen. Eben so, ey, das war halt Jugendsubkultur, Skinhead, Punkrock-Zeiten, ne? Hm. Und da haben sich halt die ersten mit 17, 18 sowas tätowieren lassen. Und die wollten halt nicht den Kram, der da an der Wand rumhängt, sondern was Eigenes, ne? Clockwork Orange Motiv.
Also das war in Nürnberg, in Bamberg?
Nee, in Bamberg.
In Bamberg, da kommst du her.
Wo ich aufgewachsen bin.
Man hört ja auch ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht, das Fränkische.
Ja, also genau.
Ja.
Ja, kriege ich nicht los. Ich entschuldige mich bei allen Zuhörern förmlich.
Das war das Gespräch mit Ralf Ostermüller, keiner versteht ihn.
Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Da kam ja auch keinen Strick drin hinterher. aber ich habe halt für Kumpels von mir Tätowierungen entworfen, weil die sich tätowieren lassen wollten. Das war halt so Teil von der Jugendsubkultur. Skinheads waren tätowiert, ne?
Und du hattest irgendwie ein Händchen fürs Zeichnen anscheinend.
Ja, also ich habe schon immer, ich meine, das ist ja das Klischee, und bis zum Tätowieren gekommen, ich habe schon immer gern gezeichnet als Kind, ne? In der Schule in Kunst.
Wie bist du Alkoholiker geworden? Ja, ich habe schon immer gern gesoffen.
Ja,
so, ne?
Also, ja. Als Kind immer scheiße Noten in Kunst, aber ich habe schon immer gern gezeichnet. Ne? Naja, aber ich habe halt Tätowierungen für die entworfen. Fand es halt richtig geil. Und irgendwann war die Punkrock-Skinhead-Nummer halt vorbei. Ich war dann beim Bund, habe dann studiert. Und während ich studiert habe, habe ich mich dann das erste Mal tätowieren lassen. Da war ich schon Anfang 20 irgendwie. Mhm.
Hast du es noch?
Ja, klar, noch da.
Ja, was heißt klar? Ja. Also ich habe mein erstes nicht mehr und ich glaube, die meisten stark Tätowierten haben selten ihr erstes noch.
Nee, das zweite und das dritte ist überdeckt, aber das erste habe ich noch.
Ja. Danach alle überdeckt, aber das erste habe ich noch. Ja. Okay.
Ja. Nee, aber es war halt so, ich fand es halt geil. Ich habe halt, ich komme ja aus so dem östlichen Rand der ehemaligen BRD. Ne, das heißt, der eiserne Vorhang war da, Luftlinie 60 Kilometer weg.
Und da waren das halt, heißt, wir sprechen von Tschechien dann, oder
was? Ja, also,
welche Grenze?
So nordöstlich Richtung Coburg war halt die DDR und richtig nach Osten war halt die Tschechoslowakei gewesen,
ja, genau,
also war damals noch ein Staat. Und da waren halt überall amerikanische Kasernen, deswegen gab es auch überall Tätowierstudios, ne? Also auf jedem Kaff, deswegen gab es auch in Bamberg ein Tattoo-Studio seit Mitte der 70er Jahre. Ne?
Ja.
Und
die sind dann so am Monatsersten, so wie das Klischee das will, waren die Läden voll, weil die ganzen Ami-Soldaten Kohle gekriegt
haben. Ersten und 15. wurden die ausgezahlt und dann gab es Tätowierungen. Der Kalle, der mich ausgebildet hat, der hat den Laden 79 eröffnet.
Ja.
Und der hat die ersten 4-5 Jahre hat er wahrscheinlich 80% amerikanische Kunden, hat er kein Deutscher tätowieren lassen.
Ja.
Ich meine schon mal in Gesamtdeutschland nicht und dann noch in der bayerischen Provinz. Ne? Da war es ja halt mit Tattoo der Vollassi gewesen. Ne? Und ich habe als Kind ja mal Tätowierungen auf amerikanischen Soldaten gesehen und dann kamen auch damals ab und zu schon mal Sachen im Fernsehen und so und ich fand es halt cool, ne?
Ist ja total interessant, weil die meisten denken, Bamberg da irgendwo, wie Tätowierung. Aber klar, wenn du so eine Kaserne da hast.
Nee, ist halt lustigerweise gab es in Bayern ziemlich viel Tattoo-Studios im Vergleich zum Rest von Deutschland, weil eben da überall Kasernen waren. Ne? Da gab es ja in Bamberg, gab es in Kalle, in Fürth, Nürnberg, das sind 70 Kilometer weiter südlich war der Eddie, dann war in Grafenwöhr war der, der Schwager, der Klaus Zimmerer gewesen. Mhm. In München gab es auch nochmal 2 oder 3 Stück.
Mhm. War der Sohn schon aus München?
Ja. Mhm. Naja, der, obwohl der hat, glaube ich, 83, 84 oder sowas aufgemacht.
Ja,
Aber der war halt damals, wo ich angefangen habe, mich zu tätowieren, war der Sohn ja auf jeden Fall schon eine Nummer, der hat einen Namen gehabt. Mhm. Der war richtig gut gewesen, ist auch immer noch, denke ich. Ne?
Ja. Und du hast dir deine erste Tätowierung, was war das für ein Motiv auf der Schulter?
Totenkopf. Ja. Totenkopf mit Wellen außenrum und eine Schrift. Also, ich Musik inspiriert.
Ja. Irgendwie. Ja. Und das hat dir der Kalle gemacht, bei dem das, du später gelernt hast?
Ja. Das sind halt alle hingegangen. Ne? Das war, ich meine, die, es gab natürlich Tattoo-Studios, aber die, ne, ich sag mal, in jeder größeren Stadt gab es wahrscheinlich eins. Und du bist halt da hingegangen, wo deine Kumpels hingegangen sind.
Ja.
Und der war vor allem für die Zeit technisch natürlich schon relativ gut und haben sich alle tätowieren lassen. Ne?
Würde ich vielleicht mal später ein Foto davon machen. Finde ich total interessant.
Kannst du.
Weil ich meine, von wann ist das Ding?
89. Ah, Oktober 89.
Ja.
Und letztes Jahr waren es 30 Jahre gewesen.
Ja. tätowiert er noch?
Ja, der tätowiert, glaube ich, noch.
Ja. Wie war 89? Hattest du da so ein bisschen Muffensausen, um da reinzugehen?
Ja, klar.
Voll.
Ja, natürlich. Weil. Ich meine, es war ja voll so Halbwelt irgendwie. Ne? Wie die Szene im Western, kommst zur Tür rein, Musik hört auf zu spielen, alle glotzen dich an.
Krass. Ne? Und da sitzen langhaarige Biker.
Du hörst noch den Tonarm, der so von der Platte rutscht. Totenstille und alle starren dich an.
Und das waren so Biker-Typen?
Ja.
Ja.
Lange Haare, zu tätowierte Arme.
Hi. Und du kurze Haare, junger Bursche.
Ja, halb so groß wie alle anderen.
Ja.
Und war auch schon so eher die ne, rustikal männliche Nummer, sag ich mal. Ne?
So, von war die auch so ein Club angehörig? Oder?
Nee, der Kalle, ne? Aber der war halt mit Leuten von Motorradclubs unterwegs, weil es halt Kunden von ihm waren. Ne?
Ja.
Und der, also mit freundlich zum Kunden eher selten schon. Auf eine sehr direkte Art. Aber es war, muss sich da halt schon durchringen. Ne? Ich habe auch ja dann später in dem Laden gearbeitet und du hast wirklich gesehen, wie die Leute am Schaufenster erst so 3-4 Mal vorbeigelaufen sind. Ja. Der Laden war ja auch nicht, der war zwar an der Hauptstraße, aber nicht im Stadtzentrum. Das heißt, da läuft keiner auf der Straße rum, außer den Leuten, die da wohnen und die kennst du.
Genau.
Und wenn jetzt ein Typ 4-mal am Fenster
vorbeiläuft,
ganz langsam und immer wieder die Fotos anguckt, man sagt, ah ja, komm, ey, Alter. Jetzt klingel halt, ne? Oder hau ab, oder was?
Der bringt mich zwar um, aber vorher macht er mir ein geiles Tattoo. Ja. So, ja? Ja. Wie sah der Laden aus? War, saß da auch noch ein Kampfhund irgendwo in der Ecke? So
ja, ein Rottweiler. Rottweiler im Pult, ja. Ja, ey, halt Standard damals, ne? Da kommst du rein, eine Theke dahinter der Arbeitsplatz, alles zugepflastert mit Flash an den Wänden, ne? Mhm. Auch relativ guter Flash für damals, ne? Da hing halt alles voll mit eben Mike Malone, Greg Irons, Pinky Jan.
Ja.
Was halt heutzutage so hochgehalten wird, ne, als Oldschool, Traditional. Und das war halt in dem Laden, ne? Und es hat halt schon so meine Vorstellung geprägt von dem, was ein Tattoo-Studio ist und wie es so aussieht irgendwie, ne? Naja, aber du kommst da halt rein und hat zittrige Stimme, ne? Ich bin hallo. Ich hätte gern ein Tattoo, ja.
Und ich bin auch schon 18.
Ja.
Hast du Ausweis mitgehabt?
Naja, damals, da war ich ja schon 22 gewesen.
Ja, aber ich meine, wenn du jung aussahst. So,
ja, ne? Schon, ja. Milchsicht. Aber ich war da vorher schon mal mit Kumpels drin gewesen, die sich da relativ oft haben tätowieren lassen. Der war dann auch sehr offen, weil er eben meine Zeichnungen schon gekannt hat. Und das hat ja dann auch in der Lehre irgendwann resultiert. Ne?
Aber, und den Schädel, den du von ihm bekommen hast, das war auch eine Zeichnung von dir?
Ja.
Ah ja,
ja. Okay. Also ich habe halt jahrelang für Kumpels immer mal wieder Sachen gezeichnet und habe mir dann irgendwann selber was entworfen, um mir das tätowieren zu lassen und bin damit eben rein und der hat eben die Arbeit gekannt, weil er meine anderen Zeichnungen gekannt hat und habe mich dann eben gefragt, ob ich nicht so regelmäßig Sachen für ihn zeichnen will. Ah, so Flash also, für die Wand.
Also der kam eher so auf dich zu. Das war nicht so, dass du den 500 mal fragen musstest und dann
diesen
Batzen Geld hinlegen. So.
Nee, der hat auf jeden Fall mich gefragt, ob ich da.
Hat der vorher schon mal damals einen Lehrling gehabt?
Der hatte in den 80er Jahren zusammen mit dem Tobi aus Stuttgart ein Studio in Würzburg. Das hat er irgendwann, hat er das dann alleine geführt und der hat Mitte der 80er Jahre hatte der einen Lehrling und der Lehrling hat dann das Studium in Würzburg übernommen irgendwie.
Okay.
Ja, aber ich, der war, glaube ich, der zweite, den der so richtig ausgebildet hat. Ja.
Du hattest aber vorher, warst du beim Bund und hast studiert. Was hast du studiert?
Wirtschaftsinformatik.
Krass. Zu der Zeit.
Ganz wow. Vorne dabei.
Hast du fertig studiert, oder?
Ja, ich bin Akademiker. Ich muss es ab und zu betonen, sonst vergesse ich es selbst.
Nützt heute natürlich gar nichts, weil drei Jahre später war schon wieder alles überholt.
Ey, aber 25, 27 Jahre her. Ne? Nee, aber ich hab 86 Abitur gemacht, habe dann 15 Monate Grundwehrdienst gemacht, 87 angefangen zu studieren und habe 92 angefangen, nebenbei tätowieren zu lernen in dem Studio.
Ja.
Und habe im Mai 93 hatte ich dann meine letzte mündliche Prüfung. Und im Juni 93 habe ich fest als Arbeiten angefangen. Also die Woche später.
Ich bin jetzt mal deine Eltern, ja?
Hm.
Und ich sage, Junge, du hast ein Wirtschaftsinformatikstudium in der Tasche und fängst dann in einem Biker-Shop an zu tätowieren.
Naja, die waren begeistert auf jeden Fall. Aber damals ließe ich jetzt mit, ne, dem Rückblick denkt natürlich, ja, das hat ja alles funktioniert. Aber damals habe ich mal gedacht, ich hatte halt während dem Studium nicht wirklich eine gute Zeit. Ich fand es total scheiße. Ich habe mir jedes Semester gedacht,
Ja, aber ich meine, du hast fucking durchgezogen.
Ich höre auf. Naja, irgendwann habe ich dann halt so viel Arbeit investiert gehabt, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich es auch fertig machen. Ne?
Dann wenn ärgerst jetzt du dich, wenn abbrichst, jetzt.
Nach ja. Irgendwann war ich dann im Hauptstudium nach dem fünften Semester. Ne? Aber, ja, wenn du jetzt alles hinschmeißt, dann hast du 2,5 Jahre für den Arsch. Ne?
Ja.
Also ziehst du es durch. Aber ich habe mir dann hinterher gedacht, ey, ich mache jetzt erstmal, ich habe keinen Bock, ich mache jetzt erstmal was anderes.
Das war dann quasi so ein bisschen die Belohnung für dich,
ja,
dass also du machen konntest, worauf du Bock hattest. Ja.
Ich habe halt damals gedacht, naja, ich probiere das jetzt mal mit Tätowieren und gebe mir ein Jahr. Und wenn es in dem Jahr funktioniert, dann machen wir es so und wenn es nicht funktioniert, kann ich mich immer noch bewerben. Ne?
Mhm,
und das klar. Jahr kannst du weg erklären. Ne? Da war ich 25, 26.
Ja, du bist halt rumgereist oder ist das ja. Scheißegal. Ne?
Ja, aber hat dann eben ganz gut funktioniert. Ne?
Ja. Was war die erste Tätowierung, die du selbst gemacht hast oder machen durftest?
Tribal mit Flammen. Also, nee, das erste war, ich habe einen Typen, der schon den ganzen Arm so mit Flammen voll hatte vom Kalle.
Sehr ungewöhnlich zu der Zeit.
Ja, einfach ja. Nur die Farbe nachgestochen mal, um zu sehen, wie die Maschine.
Ja.
Und das nächste war dann Tribal mit Flammen außenrum. Das hängt bei mir auch noch am Arbeitsplatz.
92, 93?
Das war 92.
Ja. Ja, stimmt, da war auch Blood Sugar Sex Magic von Chili Peppers, glaube ich, kam die raus?
Ja, die kam dann, glaube ich, das Jahr. Oder das, nee, die war vielleicht schon hier außen gewesen.
Ja.
Obwohl Tribal da noch nicht so die Riesennummer war, das war halt super cutting edge. Ne? Ich habe da irgendwie, es war das fünfte Tattoo Time von Ed Hardy und da war halt so ein Tribal Drachen von Freddy Corbin drin mit roten Flammen außenrum.
Ja.
Ne? Und ich dachte, Alter, das ist echt, wow. Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
Ja.
Und dann habe ich halt als erstes Tattoo war halt so ein Tribal mit so roten Flammen beim Typen auf die Wade.
Was wollten die Kunden sonst so zu der Zeit haben?
Was an der Wand. Viel, immer klein, kleiner.
Und du hast auch viele Amis oder Ami-Leute tätowiert.
Mehr Amerikaner. Zu dem Zeitpunkt aber auch schon Deutsche, aber die Mädels nur so Bikini-Tätowierungen, also immer in die Leiste, auf der
Gurte, also so
auf dem Arsch,
ja.
auf dem Knöchel oder so.
Ja.
Ey, kleinen Schmetterling, kleine Rose, kleinen roten Teufel hier, Hot Stuff.
Ja,
Hot Stuff habe ich ohne Ende gemacht. Ja. Mindestens einen die Woche, vielleicht zwei die Woche.
Ja, man durfte es halt nicht so wirklich sehen, ne? Das war halt versteckt.
Ja. Und Typen halt so den, Einstiegsmotiv, der Skorpion, ist gefährlich, aber trotzdem klein. Kann sich schon mal machen lassen.
Ja, ja.
Ey, Skorpione ohne Ende und dann halt so den, was man halt damals so als Klischee-Tätowierung wahrgenommen hat, Pantherköpfe, Adler. Drachen.
Ja.
So neo-japanische Drachen irgendwie.
Ich muss jetzt mal kurz einhaken. Du erzählst das so, erstens ist es lange her und zweitens war es ja dein Leben und dein Alltag. Aber ich meine, Kalle war echt ein derber Biker. Das habe ich schon so ein bisschen rausgehört. Da waren viele Army-Leute. Ich meine, da müssen ja wahrscheinlich Sachen passiert sein, die heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so denkbar wären.
Ja, die ganze Zeit, ne?
Ja, jetzt will ich aber was hören.
Naja, ey, vieles davon kann ich noch nicht mal drüber reden, ne? Okay. Weil es dann auch Ärger geben wird. Aber es war wirklich halt so, ne? Wo ich mal ab und zu gedacht habe, ich bin hier in einem Charles Bukowski-Roman irgendwie, ne?
Ja.
Also, ich meine, meine Lieblingsgeschichte ist ja immer, weil immer alle fragen, und hast du schon mal was Verrücktes tätowiert und so, ne? Bla, bla. Ja, klar, fällt da in dem Moment natürlich nichts ein. Mhm. Aber meine Lieblingsgeschichte ist immer noch, das war, da habe ich 2, 3 Jahre tätowiert. Und damals, wir haben zwar von Anfang an immer Termine, aber da gingen immer Walk-ins. Ne? Also dass Leute Mittag angerufen haben, ey, habt ihr heute Zeit, ich komme mal vorbei. Und der Kalle hat irgendwas zu tun gehabt, ne? Musste mal weg aus dem Laden und meint so, ey, ich komme nachher wieder, ich habe einen Termin mit dem Mädel, aber da hat vorhin noch eine angerufen, die wollte irgendwie eine Blume oder was haben. Mhm. Wenn die kommt, die Masse, ne? Bloß, dass schon Bescheid weiß. Und denke mir, ja, ist okay. Kam natürlich keiner, dann kam der Kalle irgendwann wieder. Dann kommt ein Mädel rein und der hat halt die Rose, die er da machen soll, schon gezeichnet gehabt und meint eben zu der, du bist die mit der Rose? Und die meint so, ja. Ja, okay, komm her, kommt hinter die Theke, der klebt ja die Rose auf dem Arm, ne, die er gezeichnet hat, meint, schau mal in den Spiegel. Die schaut sich das Ding an und meint so, oh ja, ist okay, setz dich hin und der tätowiert es. Ne. Ja. Und ich habe im Nebenzimmer gearbeitet und gehe halt wieder hinter, setz mich hin und ne, bastel an meine Maschine rum oder was. Und dann klingelt es halt an der Tür, Kalle drückt auf und kommt dann irgendwann schon ein bisschen verstört zu mir hinter und meint so, ey, mein Termin ist eben gekommen. Die andere war die, die angerufen hat, mach mal du die. Und habe eben, ja komm, du kriegst die Rose, ne? Nochmal gleiche Schablone drauf. Ne? Und
das heißt, ihr habt gleichzeitig zweimal das gleiche Motiv,
ja, auf verschiedene, ja. Aber halt die angerufen hatte und gemeint hat, ey, ich will hier mal vorbeikommen, mir eine Blume tätowieren lassen. Die kommt halt in den Laden, da steht ein Typ rum, total zutätowiert mit langen Haaren und meint, ey, du bist die mit der Blume, setz dich hin und klebt er einfach eine Rose auf dem Arm, weil er denkt, das ist sein eigentlicher Termin. Und die sagt zu keinem Moment, kann ich mich erstmal umgucken? Ey, oder was ist?
Das sind doch mal Kundengespräche.
Habt ihr keine anderen oder was? Ich wollte erst mal schauen. Ne? Die hat halt gedacht, ah, ja, ist normal, der Tätowierer, die war auch nicht irgendwie, dass die aussah, als hätte die Schiss oder so, sondern denkt sich, ah ja, es gehört sich so. Kommst du rein, Typ sagt dir, was du tätowieren lässt. Ne?
Das machen wir jetzt immer so. Ja, also, Kundengespräche, pff, wozu? Setz sie hin.
Mein war auch nicht normal gewesen, aber das war halt so, ich meine, illustriert mit was für einer Voreinstellung die Leute da ins Tattoo-Studio gegangen. Ja, das war halt so eine komplett andere Welt.
Ey, immerhin hat der mir den Arm nicht abgerissen hinterher. So. Ist doch cool. So, ich lebe noch so, ja.
Ja.
wenn du das vergleichst mit Kundschaft von heute.
Naja, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne?
Aber was magst du denn lieber?
Naja, ich
so fand, eine Mischung aus beiden wäre wahrscheinlich ganz cool.
Ja, ich fand natürlich ist es cool, dass die Leute heute viel geschulter sind, dass sie wissen, was die wollen und so und anderen Ansprüche an Tätowierungen haben, was natürlich die Kunst auch weiter nach vorne bringt, ne, weil sie halt zwingt, an dir zu arbeiten, um mal so über den Tellerrand rauszugucken. Aber es ist halt so normal. Ne? Damals war Tätowieren dadurch, dass es so, ne, so eine Halbbildnummer war und die Überwindung gekostet hat, was Besonderes für die Leute. Ne? Also die haben sie, du hast da wenig, ich sag mal, Zivilisten tätowiert. Ne? Das waren entweder amerikanische Soldaten, irgendwelche Leute aus der Subkultur, Biker oder eben Leute, die ein bisschen anders waren. Also
so,
ne?
Dropouts.
Halt, ja, ne? Die halt so, tätowieren hatte ja so ein Stigma, wenn du tätowiert warst, die das halt bewusst auf sich genommen haben. Die halt gesehen haben, ey, das ist, na, du schießt dich da schon ein bisschen raus aus der Gesellschaft, aber ist mir egal. Ja. Ich mach's trotzdem. Ne? Ja, ja. Und dann auch akzeptieren, dass in dem Tattoo-Studio halt andere Regeln gelten, ne? Dass es halt anders abläuft. Und jetzt ist Tattoo-Studio ja fast wie Nagelstudio oder Friseur oder was. Ne? Die Leute kommen rein, ist alles sehr kundenorientiert und so. Ne? Alle sind beleidigt, wenn sie nicht kriegen, was sie wollen und so. Ne?
Ja. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass deine Kunden eigentlich Kunden sind, die du. Also ich meine, wenn man sich dein Portfolio anguckt, das ist ja schon so eine natürliche Vorauswahl, nenne ich es jetzt mal so, weil, also verstehe mich nicht falsch, du machst jetzt nicht im klassischen Sinne schöne Tätowierungen, die fällig sind, Ne? Sondern
was
du machst
soll
ja,
das heißen?
Ja, genau. Ne? Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass deine Kunden da ja auch das wollen.
Naja, natürlich. Ne? Ich meine, das ist ja das, was jetzt besser am Tätowieren ist, dass es natürlich den Leuten, den Tätowierern ermöglicht, sich zu spezialisieren. Ne? Ja. Und auch dadurch, dass die Leute eben geschult sind und wissen, dass sowas geht, dann eben nach dem Tätowierer gucken und nicht nach dem Motiv unbedingt. Ne? Damals war es halt so, ich meine, Bamberg ist ein Dorf, ne? Hat 60.000 Einwohner, Soldaten hin oder her, aber du musstest halt machen, was durch die Tür gekommen ist. Ja. Und da ist halt, ey, da war halt nichts mit, ey, ich habe jetzt meinen eigenen Stil und dann mache ich nur das und ey, diesen Monat gibt es nur Totenköpfe.
Da wollte ich jetzt gerade mal reingrätschen, aber was gab es dann noch den Moment, wo du gesagt hast, so ey, eigentlich will ich sowas wie einen eigenen Stil entwickeln und vor allem, hast du da überhaupt Zeit für, wenn du den ganzen Tag nur Flash von der Wand machen musst?
Ja, eben nicht. Also es war natürlich damals so, dass du dir immer gedacht hast, naja, ich würde auch gerne ne, so Großstadt und dann sind so viele Leute und dann gibt es auch genug, die nur das cool finden, was du in dem Moment cool findest. Mhm. Und dann könntest du da halt so deinen eigenen Kram machen, was natürlich nicht so funktioniert.
Würdest du denn sagen, dass Kalle damals einen eigenen Stil hatte? Oder
der hat ja noch nicht mal gezeichnet. Ne? Der hat halt die Sachen, der hat halt Flash gekauft. Ja. Und der war halt wahnsinniger Jack Rudy-Fan und Greg Irons, der fand halt so Black and Grey Fineline Sachen gut. Das war halt für die Generation vor mir, war das halt der heiße Scheiß gewesen. Ne?
Ja, und das waren die richtigen Referenzen oder die richtigen Vorlagen. Ne?
Und das waren die halt alle geil. Und du hast schon gesehen, dass er das tätowiert hat, aber der hat jetzt nicht ne, so einen speziellen Zeichenstil gehabt oder so. Ne?
Ja.
Und das ist halt was, was sich dann so über die Jahre entwickelt. Ne? Die, am Anfang hast du halt, haben wir ja alle gemacht, allen möglichen komischen Kram, den du in irgendwelchen Zeitungen gesehen hast, weil
versucht
du gedacht hast, ey, das ist jetzt mein Ding, ne? Das finde ich geil, hey, jetzt mache ich nur noch Chromblasen oder was weiß ich, was damals halt so New School.
Weil Mitte der 90er kamen halt die ersten Tätowiermagazine aus Amerika.
Naja, die Ende der 80er kam das Easy Riders und dann, ich glaube, so Anfang 91, 92 oder vielleicht sogar schon 90 kam dann hier das deutsche Tätowiermagazin. Als erstes und dann gab es noch ein paar englische und so. Und das hat natürlich schon mal die Bildsprache erweitert, weil da ganz andere Fotos drin waren. Also nicht nur das, was du so aus dem Tattoo-Studio an von der Wand gekannt hast, aber man hat dann natürlich verzweifelt versucht, so einen eigenen Stil sich anzubasteln, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Das sind halt Sachen, die müssen sich so entwickeln. Ne? Wenn du lang genug Sachen zeichnest, dann sehen die irgendwann aus, als hättest du sie gezeichnet, weil du zeichnest sie ja, ne? Also,
okay,
weil du dir halt so eine eigene Bildsprache angewöhnst.
Ja.
Aber das hat schon eine Ecke gedauert, ne?
Und vor allem auch, viel Engagement wahrscheinlich. Weil wenn du das noch neben deinem Daily Job als Tätowierer quasi abends so dir selbst erarbeiten musst, ne?
Ich meine, es ist, wenn du lange genug am gleichen Ort arbeitest, bildet sich natürlich schon so eine Kundschaft aus, die deine Sachen cool findet und die dann auch öfters kommen und die, sag mal, Sachen probieren lassen und so. Ne?
Hast du auch so Flash von dir oder Zeichnungen an die Wand gehängt, so ganz klassisch, so, dass die Leute das sehen, so quasi Wanna Do?
Ja, also, Wanna Do nicht wirklich. Es lief so ab der, wo ich da das erste Mal im Laden war. Der Kalle hat eben gemeint, ey, du bist der Typ, der die Sachen zeichnet, ne? Willst du hier nicht Sachen für die Wand mal machen, ne? Weil das, damals war das ja der Wettbewerbsvorteil für die Tattoo-Studios, wenn die Flash an der Wand hatten, den sonst keiner hatte, ne? Weil die Leute halt reingekommen sind und an der Wand geguckt haben, was da so rumhängt.
Alleinstellungsmerkmal.
Ja. Und der hat mir da halt da den ersten Flash-Satz, den der Ralf aus Düsseldorf damals mit dem Klaus
guter
Schiebeck.
Mann, verstorben vor zwei
Jahren. Drei Jahren.
Zwei, drei Jahre. Ja.
Und der hatte damals einen Typen drin, den Klaus Schiebeck, wahnsinnig guter Tätowierer, wahnsinnig guter Zeichner. Und die haben miteinander einen Flash-Satz gemacht. Und das war, glaube ich, so die ersten Deutschen war auch so, Fineline, Black and Grey. Und den hatte der Kalle eben und meint, da schau mal, wenn die das können. Ne? Und eben Flash für den Laden gezeichnet. Und war dann halt oft da drin am Abhängen, hab mal halt die Sachen angeguckt, die da an der Wand rumhingen, ne, und Bücher vom Kalle. Und irgendwann hat sich das halt dahingehend verschoben, dass, da gab es ja dann die ersten Tattoo-Magazine, dass Leute mit Tattoo-Zeitschriften gekommen sind und da auf ein Foto gedeutet haben und gemeint haben, ey, das will ich. Und dann habe ich das eben gezeichnet, habe 50 Mark dafür gekriegt und der Kalle hat es tätowiert. Ne? Und es war eigentlich, ab wo ich da dann gearbeitet habe, schon so die Nummer, dass man versucht halt so viel wie möglich Custom zu machen. Ne? Also, dass wenn Leute geguckt haben und ja, ich weiß nicht so echt, ey, ich kann da auch was zeichnen, ne? Was willst du denn haben? Und da hatte ich natürlich eine Mappe, wo alle Zeichnungen drin waren, die ich zu dem Zeitpunkt schon gemacht hatte und den Leuten zeigen konnte. Und da hatte ich schon in der Stadt ziemlich schnell einen Namen. Ich war halt der Typ, der zu dem kannst du gehen, wenn du was haben willst, und der zeichnet dir das. Ne?
Was war deine allererste Convention, die du besucht hast? Vielleicht als Besucher oder als
Tätowierer? Als Besucher war in München vom Sohne. Der hat,
glaube ich, noch nicht 90er? Mal
tätowiert. Das war 90.
90, ja.
90 oder 91 hat der Sohne in München eine Tattoo-Convention veranstaltet. War die erste in Deutschland. Also die, so im modernen Sinne, Tattoo-Convention. Gab es in den 70ern auch schon. Aber der Sohne, das war die erste, das war, soweit ich mich erinnern kann, noch vor der Frankfurter Convention.
Wie wurde das, weißt du noch, wie das damals publik gemacht wurde? Oder hat der Kalle, weil der Connections
hatte, das mitgekriegt? Der Kalle hat es gewusst, also da kamen halt Flyer an Tattoo-Studios. Ja, ja, genau. Ne? Und der hatte es in München halt, das war eigentlich was wie eine riesen Tattoo-Party, da war dann Techno-DJ und ich glaube, da waren 5 bis 10 Tätowierer.
Also echt wenig.
Überhaupt, in so einem Extra-Raum, und dann war da eine das sah eher aus wie eine Fetischparty. Alle halt, ey, halbnackte Typen mit, ja. Der hat es in
Genital-Piercings.
Ja, ne, ja, der hat es in Zusammenarbeit mit dem, da gab es ein Piercing-Studio in München damals.
Cutglass.
Helmut. Cutglass.
Ah, Piercing. Okay.
Die kamen so aus der schwulen Szene und dann hat sich das halt so vermischt. Ah. Ne, da waren, ey, Pärchen, die aussahen wie aus dem Swingerclub, Leder-Latex-Klamotten, alles gepierst. Zu tätowierte Biker, Skinheads, alle mit nacktem Oberkörper, weil du wolltest ja dein Tattoo zeigen irgendwie. Ne? Also war, ich habe da noch so ein Packen Fotos irgendwo rumliegen. Wirklich bizarrer Scheiß. Das war die erste Tattoo-Convention. Und die wurde dann halt, hat sich halt am Meer verändert zu einer normalen Convention, sage ich mal, wo dann 40, 50 Tätowierer waren.
Ja.
Und zu der bin ich zum Gucken eigentlich so bis Ende der 90er jedes Jahr gefahren irgendwie. Dann in Berlin.
Da kamen aber auch irgendwann relativ viele Amis hin und so, richtig gute Leute.
Ja, ja, der glaub, Jeff Rasher war da gewesen, da so. Der Mike Davis war da immer
Patrick
gewesen.
Patrick Conlon war, glaube ich, mal da.
Ja, die. Ja.
Auch cool, dass man die damals schon war. Ich meine, Ende der 90er, ein Transatlantikflug, das war noch eine echt eine große Sache.
Ja, ja, ne? Nee, das war schon was Besonderes. Ne? Und wir sind auch, ich bin mit meiner damaligen Freundin, Ende der 90er, ich glaube 99, 2000, 2001, so 3 oder 4 Jahre hintereinander immer nach Berlin gefahren auf die Convention, um zu gucken, weil da auch massig Amis da waren.
Ja, ich war, glaube ich, auch 99 oder 2000 da.
Da habe mich da dann auch mal, ich glaube, das war auch das einzige Mal, dass ich mich in Deutschland tätowieren habe lassen, da in den 15 Jahren oder was, war in Berlin auf der Convention.
Ja.
Ansonsten halt vorher immer nur in Amerika. Aber das waren halt die ersten Conventions und ich glaube, auf Convention gearbeitet 2003 das erste Mal, Kastrop-Rauxel oder sowas.
Ja, da war ich auch, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Da wollte ich gerade reinrätschen tatsächlich auch, weil du bist mir erst mal aufgefallen. Ich glaube, das muss so 97, 98 oder so gewesen sein im Tätowiermagazin. Mhm. Da warst du selbst drin und hattest deine Rippe gezeigt.
Ja, ja, das war 2000, das war schon ein bisschen später.
Schon ein bisschen später. Und du hattest, glaube ich, damals schon den Hals tätowiert. Und ich dachte so, oh, cooler Typ. So. Und, und dann dachte ich so, der tätowiert in Bamberg? Und dann hat der einen riesen Rippenpiece von einem Ami? So, was ist das denn für ein Dude? So. Wann oder wie hat denn der Kalle darauf reagiert, dass du gesagt hast, so, ja, ich tätowiere jetzt hier vielleicht, aber eigentlich fliege ich jetzt mal über einen großen Teich und gucke mich da mal um und lass mich vor allem da tätowieren. War das für den so böhmische Dörfer? So nach dem Motto?
Der war ja, der Kalle, das war ja einer der Gründe, warum ich den Laden cool fand und auch gedacht habe, ich will da arbeiten. Der war ja einer von den jungen Tätowierern um den Sammy Streckenbach gewesen damals. Und der hatte ja, der
Sammy Kalle, Streckenbach war in Frankfurt.
In Frankfurt,
Frankfurt, ne?
Hat ab Ende der 40er Jahre tätowiert. Ich glaube, eins der ersten Tattoo-Schulen in Deutschland.
Ich habe relativ viele Fotos, oder man hat relativ viele Fotos in letzter Zeit von Streckenbach auch gesehen, weil in der Tattoo Collection Kors, der Manfred Kors.
Der hat die eben übernommen, der Manfred Kors. Und der Sami hat die eben so Leute wie den Kalle, den Tobi, den Hengo und den Eddie damals schon so ein bisschen angeschoben und überall mit hingenommen.
Hengo war aus Berlin, Eddie weiß ich
nicht. Der Eddie war aus Fürth gewesen.
Okay, aha.
War auch ein relativ altes Studio, den gab es seit 1972 oder sowas.
Ja.
Und die waren in den 80ern, Anfang der 80er schon in England auf Conventions gewesen, der war in Amsterdam auf den Conventions. Dunstable, glaube ich, kam erst später. Ja. Da gab es halt so kleine Conventions in England. Ey, fällt mir jetzt immer Stoke-on-Trent, keine Ahnung, so komische Seebäder oder was. Ne?
Da kommt Slash her, glaube ich. Anyway, ja.
Ja, keine Ahnung. Und der war der Kalle, der Hengo und der Tobi waren auch auf der Queen Mary Convention damals, die Ed Hardy gemacht hat.
Das 84, heißt, in San Francisco war
ja,
das?
In San Francisco oder 83 oder wann es war.
Das heißt, das waren eine der wenigen deutschen Tätowierer, die ihre Fühler schon ausgestreckt haben.
Ja, der war da schon interessiert und war auch, also dem war das eigentlich klar, dass das eben nicht in Bamberg aufhört, ne, sondern das ist halt.
Warst du auch mal mit ihm drüben?
Nee. Okay. Aber ich habe ein Jahr gearbeitet. Also halt das, dieses Jahr, wo ich mir dachte, ich gebe mir jetzt mal, ne, habe da eben fest im Laden angefangen, habe in dem Jahr gespart und bin dann im Dezember 93, noch nicht mal ein Jahr, ne, ich habe da im Juni angefangen, Dezember 93 dann 5 Wochen nach Amerika geflogen, habe einen Kumpel besucht, ne, und habe mich da das erste Mal tätowieren lassen.
Woher hattest du den Kumpel aus Amerika?
Der war in Bamberg bei der Army gewesen.
Ah, okay.
Den habe ich kennengelernt, wo ich, da war beide 18 oder was, der war 2 Jahre da.
Ja.
Ist dann wieder zurück nach Amerika, war dann auch kurz bei der Army und ist dann nach Austin gezogen in Texas.
War damals Austin, Texas schon die progressive Stadt, die es heute ist?
Ja, ja.
Also viel Studenten und Musik
und so. Ja, Studenten schon immer, die Uni ist ja riesig.
Ja.
Aber damals war das halt so eine Punkrock-Stadt gewesen. Ne? Also
genau dein Ding damals.
Ich war beeindruckt, weil ich halt gedacht habe, Texas, ey. Das war ja das erste Mal, dass ich länger von alleine von daheim weg war.
Ja. Ne? Wie war dein Englisch?
Gut.
Englisch habe ich gefragt, nicht Fränkisch.
Nee, Englisch war auch gut. Alter, super.
Ich komme mit meinem Fränkisch.
1er Abitur, ey.
Ja, und Dingens Wirtschaftsinformatik. Alter.
Ja. War okay. Aber es ist natürlich, ne, du fliegst mit zum ersten Mal alleine irgendwo hin und dann nach Amerika, ne, ja, zu Wahnsinn, einem Typen, den du 5, 6, 7 Jahre nicht gesehen hast irgendwie. Ne?
Ich sag, habt ihr Kontakt gehabt, Brieffreundschaft?
Ja, Brief. Ja. Ab und zu mal telefoniert, aber Briefe geschrieben hin und her. Und
der konnte mit Punk, also ich meine, der war bei der Army, aber...
Ja, aber das war halt auch so Plattensammler-Typ.
Ja,
ne? Deswegen hat man da ja so eine dicke Freundschaft. Also der war in der Army die komplette Fehlbesetzung gewesen. Was anderes machen soll. Aber der ist eben nach Austin wegen der Musik, weil das halt so Live-Music, Capital of the World, sagen wir.
Ja.
Und da war halt jeder von seinen Kumpels hat in der Band gespielt oder irgendwas gemacht mit Musik und so.
Für dich war so Bonbonladen, so, Alter, was ist denn hier los?
Ich habe halt gedacht, ey, Texas, ne, das ist halt die Cowboys, Pferde und so. Und dann kommst du da an und es ist halt komplett anders. Und da sind wir eben mit dem Leihwagen dann von Texas nach San Francisco gefahren, waren 10 Tage in San Francisco. Ich habe mich tätowieren lassen.
Von wem?
Dan Hicks bei Tattoo City.
Wow.
Als Walk-in, einfach so.
Ach so, Glück gehabt.
Ja. Also ich habe den, der war...
Wo hast du das Tattoo? Auf dem Bein irgendwo? Oder?
Nee, auf dem Unterarm.
Ah. Ja.
Also, die Nummer.
Januar, das ist wie alt?
Von 93. Januar 94.
94.
25 Jahre.
Ey, das ist in Ordnung.
Mhm.
Aha.
Nee, ich habe den, der war da irgendwann vorher, da habe ich schon tätowiert, war der in Deutschland auf Tour gewesen mit seiner Band. Langfisch,
genau.
Und da haben die in der Nähe von Würzburg gespielt, da sind wir hin und habe ich hinterher kurz mit dem geredet, habe ich gemeint, ey, du bist doch der Tätowierer, dann war er gleich ein bisschen genervt und so, aber ganz freundlich. Der meint, ich würde nächstes Jahr bin ich so Amerika-Urlaub geplant, wissen es, wenn ich mich da tätowieren lassen will. Dann hat er ihm gemeint, wenn du travelst, dann kriegen wir die Leute schon unter, aber schreib halt vorher einen Brief, wann du kommst. Habe ich natürlich nicht gemacht, was ich gemacht habe, weil ich mir alle meine Tätowierungen selber gezeichnet habe. Habe ich mir halt selber was gezeichnet und habe gedacht, ich nehme das einfach mit und zeige das denen und sage, ey, sowas hätte ich gern.
Bamberg-Style.
Und dann, Und dann sagt er, ey, das ist ja geil, das inspiriert mich, ich male dir was Eigenes, ne? und bin da halt zu Tattoo City und die, da war halt damals hat Dan Hicks gearbeitet, Freddie Corbin, Eddie Deutsch und die Frau von Eddie Deutsch, die Alex Herman und was auch
immer. Das Shop ist so mega, ey. Freddie Corbin, Eddie Deutsch, Ed Hardy arbeiten da.
Ey, die
der
Nächste,
du kommst mit deinem eigenen
Reihe,
Ding an.
An. Alle in einer Reihe. Eigentlich hätte ich mich ja gern von Eddie Deutsch, aber da ist natürlich, ne, der war damals schon auf Jahre ausgebucht.
Ja, und vor allem große Arbeiten.
Ja, ja. Und da, der hat da auch irgendwie einen Riesendrachen gemacht, wo ich da im Studio war.
Ja.
Na, aber ich bin da halt rein, habe gemeint, ey, hi, ich würde mich gern tätowieren lassen, gleich am ersten Tag in San Francisco. Und da kam der Shopgirl und meinte so, naja, der da hat Zeit und es war halt dann Dan Hicks mit Rauschebart gewesen. Da habe ich ihm meine Zeichnung gemeint und der meint so, bist du Tätowierer? Ich meine, ja, wieso? Ja, sieht aus, als könnte man das ganz gut tätowieren.
Ja.
Ich mache die Schattierung ein bisschen anders, oder?
Ja.
Ich meine, ja, okay. Und hat sich dann in Nadel...
Hast du ihn auch nochmal drauf angequatscht, so nach dem Motto, wir haben vor einem Jahr mal auf einer Show von dir in Würzburg oder wo das war, kurz
gesprochen. Ja, ich habe ihn gemeint, ey, kannst du dich erinnern, wir haben uns mal unterhalten, meinte, ach ja, die Show kann ich mich erinnern, da kann ich mich nur an besoffene GIs erinnern.
Ja.
Aber jetzt, wo du sagst...
Das wird die Show gewesen sein.
Ja.
Okay. War dein Kumpel aus Austin... War der da mit auch oder warst du alleine?
Der ist da mitgefahren, wir sind miteinander. Der hat, lustigerweise, der hat mit Tätowieren gar nichts am Hut.
Ah, also der ist nur Plattensammler mit Tätowieren, gar nichts.
Ja, dann.
Und du warst wahrscheinlich total nervös, als du da über die Schwelle getreten bist.
Ja,
und er so,
klar. Obwohl das schon mehr.
Wie sah Tattoo City damals aus?
Das waren,
hat sich das damals schon unterschieden von einem normalen, in Anführungszeichen, Tattoo-Shop?
Nee, das gemerkt? Ich war eigentlich beeindruckt, wie in Anführungsstrichen schlonsig das aussah.
Ah.
Ne? Also es war nicht das Tattoo City, was es heute ist, das war auf der Columbus gewesen.
Mhm.
Das Ganze sah aus wie eine ehemalige Bank, wo eben Glas, wie so eine Trennung, eine Theke, Glas.
Glastrennscheiben.
So. Ja, Decke bis zum Boden. Und du musstest durch so ein kleines Fenster reden und dahinter haben die eben tätowiert. Also du hast sie gesehen, aber du war eine Scheibe und eine Theke dazwischen.
Aha.
Und in dem Studio in Bamberg, da wurde halt sehr viel Wert drauf gelegt, wie Flash präsentiert wird. Ne? Also da gab es so die Philosophie, dass der Kalle hat eben Flash nach Themenbereichen geordnet. Also die Adler sind alle auf dem Brett, die Totenköpfe
Tiere,
sind alle da, bla.
Ja,
okay. Ne? Dann so Sachen wie Greg Irons und Jack Rudy, die waren alle auf einem Brett gewesen. Und,
macht doch irgendwie Sinn.
Ja.
Ja.
Die Leute halt kundenfreundlich, ne? Und bei Tattoo City war das halt, was ich damals natürlich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich kopfmäßig noch gar nicht so weit war, aber Ed Hardy wollte es ja auch schon so in Anlehnung an die Tattoo-Studios von früher, die er cool fand. Und da war halt, ey, Flashbögen, die aussahen, als wären die 100 Jahre alt, ne? Mhm. So angegilbt und braun hinter so Acetatscheiben einfach an die Wand getackert oder mit Schrauben hingemacht und so, ne? Das sah halt alles eher so
ranzig,
bisschen alt und halt gebraucht aus, ne?
Ja.
Was dem Ganzen natürlich so einen eigenen Charme gegeben hat, aber ich habe halt damals gedacht, Alter, alles berühmte Tätowierer und es müsste halt in Gold glitzern oder so, wenn du da reingehst.
Aber so war es gar nicht.
Was natürlich nicht der Fall war, ne?
Ja.
Aber war trotzdem, ne? Das prägt natürlich, ne? Ja. Und ab da habe ich mich dann eigentlich nur noch in Amerika tätowieren lassen, ne? Ich war ab 93 jedes Jahr mindestens einmal in den Staaten und halt jedes Mal tätowieren.
Aber so Mitte der 90er fing das ja auch in Deutschland an. Jetzt fällt mir da direkt der Hennes ein oder so, wo dann halt auch auf einmal so Deutsche, ich bezeichne das jetzt einfach mal als Ami-Zeug, tätowiert haben. Aber du hast dich trotzdem in Amerika.
Ja, naja, weil ich, ne, die. Klar war, der Hennes war natürlich für uns alle ein Vorbild gewesen damals, ne? Einfach weil der so ultra präsent war und die Sachen eben gemacht hat, die damals alle gern gemacht hätten. Ne?
Ja.
Dicke Linien und alles bisschen poppig und so. Ne? Aber ich habe mir halt da schon gedacht, naja, das ist halt jetzt die deutsche Version von was ich in Amerika cool finde. Da fliege ich halt nach Amerika und lass mich da tätowieren.
Ja.
Ne? Und das Ding war halt, dass der...
Und du warst anscheinend auch gerne einfach in Amerika.
Ja, ja.
Du hast dich dann, glaube ich, mit Eric Doyle angefreundet. Aus.
Naja, der... Kumpel von mir in Austin, der hat
der Army
100 Meter, 200 Meter von Perfection Tattoo entfernt gewohnt.
Wo Chris Trevino damals.
Trevino, das Studio.
Immer noch heute, ja.
Und da, ich habe damals ja gerade mal, ich hatte ey, noch nicht mal, wo ich da in Ostsee war, noch nicht mal ein Tattoo auf dem Unterarm, nur die Oberarme. Ich wollte noch nicht mal jemandem sagen, dass ich Tätowierer bin, ne? Geschweige denn Tattoo-Studio. Und ne? Ich habe halt gedacht, Alter, ich habe jetzt, ne, das ist ja alles, ich gehöre da ja noch gar nicht so richtig dazu, da kannst du ja nicht so auf die Klötze hauen.
Denn Hicks musste zwar meine Vorlage tätowieren, ja, aber.
Ne, das war dann erst, das war ja, ich war in Austin eine Woche, eineinhalb Wochen, dann sind wir nach San Francisco gefahren, dann wieder zurück nach Austin und war ich, wie gesagt, ich war da fünf Wochen unterwegs, ne? Ja.
Und die Kohle ist wahrscheinlich komplett draufgegangen, das Gesparte.
Ja, ja, naja, nicht ganz, ja, aber ich habe auf jeden Fall um mich geschmissen mit Geld. Ne?
Ja, ey, wenn du ein Jahr sparst, ja, dann bist du da, ja, fuck it. Ne?
Ja. Aber ich bin halt trotzdem mal an einem Nachmittag aus Langeweile zu Perfection gelaufen und gedacht, ne, ich schaue mal das Studio an, ne, kann man mal die Mappen
ist
angucken.
Ist das gleiche
und so.
Studio, was er heute immer noch
ja,
hat?
Ja, genau ganz kleines Ding, Studio. Ne? Ja, sieht genauso aus, krass, noch genauso aufgebaut. Und
bis auf, dass Chris Trevino komplett andere Tätowierungen macht, als er damals gemacht hat.
Ja.
Weil damals war er, ich nenne es jetzt mal New School,
ja, also unterwegs. New School, League, Traditional, ja, super bunt alles. Das war halt, ja, ja, ich habe mich da halt, ich habe Sachen von dem vorher gesehen gehabt in amerikanischen Tattoo-Zeitschriften, die mich gar nicht so beeindruckt haben, aber war dann bei dem im Studio und habe mal die Mappen durchgeguckt und mir ist wirklich der Kopf explodiert. Ne? Das waren halt Lights-Ordner, die, ne, so 10 cm dick, da waren 3 Stück davon, die komplett voll mit Fotos waren.
Ja.
Nur Custom-Sachen und alles sah aus wie sein Ding. Also Wahnsinn. Er hat halt tätowiert, was er cool fand, so auf die Art. Ne?
Ja.
Und
du hast dich auch von ihm tätowieren lassen?
Ja, und ab da, ich bin dann halt, hab mir das angeguckt, hab dann, der war gar nicht selber da, da war eben der Eric Doyle hat da gearbeitet, der Carson Wester, hab mich mit dem Eric unterhalten, der war saunett gewesen, ja, der war schon, war auch komplett neu für mich, der war komplett zugeballert, schon bis auf die Hände, Hals zu und so, und war gerade mal 20
viel von
gewesen.
Trevino wahrscheinlich?
Ja, ja. Alles total bunt, also damals war in Deutschland, war ja Black and Grey angesagt, ne? Ja. Das ist ja die, wollte ja keine farbige Tattoos haben.
Ja.
Und die waren halt alle komplett bunt zugeballert, aber so richtig bunt. Ne?
So den ersten, den ich so gesehen habe, ganz kurz, war der Ilja,
ja,
von Glaube, Liebe, Hoffnung, der auch die Unterarme und auch Hand und so und alles knallbunt und in einer Qualität.
Ja.
Der hatte damals, glaube ich, von Little Winnie oder der hat da immer noch Little Winnie einen Unterarm und Pacheco war es und ich konnte nicht aufhören, da hinzugucken. Ja, das hatte ja so eine Power.
Ja.
Wahnsinn.
Eben.
Ja.
Und da waren wir eben in San Francisco und der Dan Hicks beim Tätowieren meint eben, oh, was machst du so in Amerika? Ja, ich fahre mit dem Kumpel durch die Gegend. Und dann sind wir wieder in Austin und er meint, ey Austin, da musst du dich von Chris Trevino tätowieren lassen. Mm. Das ist der beste Tätowierer der Welt. Der kommt wirklich.
Ja.
Ne, so auf die Art, naja, okay. Und das nächste Jahr, wo ich dann wieder rübergeflogen bin, habe ich ihn vorher angerufen, habe einen Termin mit Chris ausgemacht, habe mir dann der 5,5-Stunden-Sitzung 2 riesen Dinger auf dem Arm machen lassen und habe mich dann den Rest der 90er jedes Jahr von Chris Trevino oder den Leuten, die bei ihm arbeiten, tätowieren lassen. Ne? Das war dann halt so mein Typ. Ich fand halt geil, dass den in Deutschland keiner gekannt hat, ne? Dass es halt so ein Geheimtipp war. Also tätowieren war ja schon mal Underground, aber das war dann nochmal der Underground im Underground. Ne? Also
ja,
nochmal so eine Stufe runter, wo der halt so, ah, das ist jetzt mein Ding, den kennt keiner und das ist trotzdem geil, ne?
Und wenn
wie
du,
die obskurste Lieblingsband aller Zeiten.
Ja, ja, genau. Und dann kamst du mit den Dingern nach Deutschland, hast es anderen Tätowierern gezeigt und die haben die Welt wahrscheinlich nicht mehr verstanden.
Ja, also mein Chef damals, der hat schon geguckt, wo er die ersten Sachen gesehen hat. Ne? Wo ich mein, Alter, was haben die für Farben? Ne? Das ist halt,
wie krass das ist. Der tätowiert ja damals schon seit 20 Jahren oder so und auf einmal
15
Jahre hat er damals gearbeitet und dann ziehst du dein Ärmel hoch.
Ja.
Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Ja, also
als hätte jemand so das Rad neu erfunden,
ja,
so ungefähr.
Ja,
ne?
Klar. Und krass, es hat sich da, das war dann auch so das, was mich als erstes so ein bisschen weitergebracht hat, so mit dem eigenen Stil. Weil die Kunden sehen es dann natürlich an dir und wollen dann auch sowas haben.
Ah.
Ne? Also es war, ich konnte dann ziemlich schnell.
Das ist ja Win-Win quasi.
Ja, viel farbige Sachen tätowieren und so.
Ah.
Und auch damals war ja die Standardlinie war entweder Single Needle oder eine Dreier-Außenlinie oder sowas.
Und dann kamst du.
Und dann war halt so, ey, schau mal, die machen so dicke Linien, ziehen die doppelt und malen die aus oder wie geht denn das?
Malen die aus, ist geil.
Ja, ey, glaub, ja, ja, wurde klar damals auch gemacht, ne? Ja, ja. Ey, doppelte Linie gezogen, ausgemalt. Aber da wurde dann halt, ey, ich mache jetzt mal eine Nadel mit, eine Linie, Leinernadel mit 7 Nadeln, wo
ja,
der
ja
Chef halt meint, spinnst du?
Geht überhaupt
nicht, ey, was, ja, was soll denn das, ne? Bla. Aber hat sich dann halt so ziemlich schnell weiterentwickelt, ne? Und ich war ja nicht der Einzige, das war ja in ganz Deutschland. Also dann, Leute wie der Hennes, der Andreas und so. Ne?
Ja, ja. Dann konnte quasi der Kalle von dir was lernen.
Ja, weiß ich nicht, ne, ob er das so angenommen hat. Ne?
Sagen wir mal so, er hätte das theoretisch können. Ja, vielleicht wollte er es nicht so annehmen, weil das für seinen Stil gar nicht so.
Ich meine, er fand, glaube ich, schon cool, dass ich mich da so interessiert habe, ne. Also, dass ich da so motiviert war.
Ich meine, da geht ja ein ganz neues Tor auf, so Tor zur Welt einfach,
ja,
ne.
Ja, ja.
Aha.
Und ich habe, wie gesagt, ich habe mich dann auf der Berlin Convention 2000 habe ich mich von Brent Patton tätowieren lassen.
Mhm.
Ja, und ich glaube, dann erst 2005, 2006 vom Hennes und vom Andreas mal und so, ne? Aber dazwischen wirklich nur in Amerika immer.
Ich grätsch mal hier kurz rein.
Ja.
Und zwar gucke ich mal auf mein Telefon. Wir haben quasi eine Zuhörerfrage. Total interaktiv. Ich finde, die passt jetzt ganz gut. Warte, kleinen Moment. Ich hoffe, ich komme hier mal in WhatsApp rein. Und zwar von dem geschätzten Kollegen Olaf Lobe von True Love Tattoo aus Düsseldorf. Fragt ihr, weil ich habe gestern kurz mit ihm geschrieben und meinte ich so, ey, ich mache morgen einen Podcast mit Ossi. Hast du vielleicht eine Frage für den? Und Olaf meinte, ich sollte dich doch mal fragen, was du auf Tätowierer, die du persönlich kennst, was schätzt du an amerikanischen Tätowierern und im Vergleich, was schätzt du dann eher an europäischen Tätowierern, die du kennst? Nur fürs Protokoll, Herr Ostermöller verdreht die Augen.
Ja,
schön Gruß nach Düsseldorf.
Ich meine, was mich an den Amerikanern, ich meine, ich habe mich ja nur in Amerika tätowieren lassen. Ja. Ne? Das, die
auch so ein bisschen snobby, ne?
Naja, klar, aber man muss mal ganz klar sagen, dass das Tätowieren, was mich interessiert, ne, die Innovation kommt daher. Ne?
Genau.
Die machen es vor, alle anderen machen es nach.
Klar, wenn du die Möglichkeit hast, da hinzugehen, dann mach's natürlich, hätte ich auch gemacht.
In Amerika war dann halt nochmal so das Ding, Kalifornien macht's vor, der Rest macht's nach.
Mhm.
Ne, da ist halt dann auch nochmal.
In New York war Tätowieren damals noch verboten,
ja.
Aber fuck it, die haben es gemacht.
Obwohl es da halt auch so, wie im Hip-Hop gibt es East Coast und West Coast, ne? Und dann gibt es eben die Third Coast in Texas, die haben ihren komplett eigenen Stil gemacht, ne? Eben der Chris Torino, Richard Stell, Oliver Peck, das hat ja auch so eine ganz eigene Bildsprache und wie die das umsetzen. Und was ich an denen gut finde, ist, dass die halt so da wird halt kein halber Scheiß gemacht, ne? Also es ist, egal in was für einem Studio dass ich da war, ne? Das ist die, da wird an jeder Zeichnung, an jedem Tattoo rumgepfremelt, da wird nichts irgendwie hingeschludert oder so. Und also er sagt, ja, ich mache das jetzt mal. Kriege ich schon hin. Ne? Das ist alle Leute, die ich da kenne, da ist jede Tätowierung ist da 120%. Ne? Also er wird sich vorher hingesetzt, werden 5 Zeichnungen gemacht und es wird richtig. Und das ist schon was ich mir so.
Könnte man das unter besseren Kundenservice?
Oder nee, ist nicht das besser zu kurz im gegriffen? Kundenservice, das hat ja mit dem Dingen, so die Interaktion mit dem Kunden nichts zu tun, aber halt vorher die Arbeit, die in jede Tätowierung
reingeht. Dass man selber von sich heraus sein absolut Bestes.
Ist halt super motiviert und eben jede Tätowierung wird richtig, richtig ernst genommen und es wird immer versucht, das Beste drauf, also das Beste reinzugeben. Ne? So kein Scheiß, das sagt, na, ich mache jetzt eine Zeichnung, alles okay.
Ja, redest du da auch von heute oder von damals zu der Zeit eher?
Von damals habe ich das kennengelernt, aber heute eigentlich noch viel mehr, wenn ich jetzt da drüben bin, das ist, ich sage jetzt gleich wie bei uns, 5 Millionen Tattoo-Studios. Du musst halt, wenn du da oben mitschwimmen willst, musst halt sehr viel Arbeit reinstecken. Ne? Und die nehmen das, glaube ich, alles sehr, sehr ernst. Ne? Also ich denke, in Amerika, wenn du Erfolg hast, musst du viel mehr arbeiten als bei uns. Ne? Also man muss halt viel mehr Eigenleistung.
Ja, es ist halt alles irgendwie 10-mal größer und mehr Konkurrenz, 10-mal mehr Konkurrenz auch und alles einfach größer. Das ist Amerika, ne?
Ja.
Okay, du hast dich fast nur von Amis tätowieren lassen, aber du hast natürlich vielen Umgang. Was gefällt dir denn vielleicht an europäischen oder vielleicht auch deutschen Tätowierern besser? Also, was die für dich vielleicht besser machen oder angenehmer als vielleicht
amerikanische? Ja, ich sag mal, der mit den europäischen, deutschen Tätowierern, der Umgang ist halt ein kollegialer, sag ich mal, ne? Zu den bei den Amerikanern, da ist halt viele von denen, die man so in einem Tattoo-Kontext kennenlernt, ne, die sind sich ihrer sozialen Stellung dann schon sehr bewusst. Ne?
Ah, okay. Und das, du bist ein Kunde,
der, du bist und mehr Kunde nicht, oder Fan oder was. Ja, ne? Und ja, da musst du dich schon sehr einbringen, dass sie dich dann wahrnehmen. Man gibt es auch Unterschiede. Ne? Ich habe ja auch echt gute Freunde da drüben, wo das anders ist. Aber für, wenn du in Deutschland oder in Europa mit dem Tätowierer und der kriegt mit, du bist Tätowierer, da bist du halt der Kollege irgendwie. Mm. Ne? Da bist du erstmal ein bisschen
einer unter vielen, ne? So, ja. Hattest du auch mal so ein richtiges Scheißerlebnis, wo du dich von jemandem hast tätowieren lassen und der war einfach ein Arsch?
Nee, kann ich Namen sagen hier?
Ossi, du nennst die Namen. Von mir aus gerne.
Ich hatte nie schlechte Erfahrungen, die waren eben, ne, wenn du davon jemanden Tattoo haben willst, die war immer super motiviert. Ne. Ich habe mich 2005 von Mike Malone tätowieren lassen. Ne. Ja. Das war
der, wann gestorben ist?
Der hat sich eineinhalb Jahre später, hat er sich da erschossen. Ne. Ja. Aber ich war, hatte einen Termin mit dem in Chicago, das war alles relativ kurzfristig. Ne. Dann wollte er mich tätowieren, dann habe ich ihm, ey, das... Der Tag, alles über E-Mail, ne? Der Tag, das ist schlecht, da fliegen wir schon wieder. Dann hat er seinen freien Tag verlegt, um mich tätowieren zu können.
Wow.
Und ich habe.
Hattest du auch so ein bisschen Bonus so? Gab's aus Deutschland?
Nö, glaube ich, ne? Ich denke, der hat schon gewusst, dass wir Tätowierer sind. Ne? Den Termin hat eben der Eric ausgemacht. Der hat gemeint, ey, wir fliegen nach Chicago, willst du von
Eric Doyle, dein Freund.
Ja. Will sich von Mike Malone tätowieren lassen. Ich wusste gar nicht, dass der in Chicago ist. Ne? Ich habe gedacht, der ist da noch in Milwaukee. Ich schreibe den mal an. Ich will ein Bild von dem kaufen. Gehen wir mal ins Studio. Und der wollte dann wissen, was ich haben will. Habe ich dem geschrieben. Und dann sind wir da hingekommen und der hatte die Zeichnung fertig. Ne? Die hing am Zeichenbrett. Ne? Ich habe mir gedacht, der denkt sich, Alter, da kommt ein junger Tätowierer. Ne? Schlug hier irgendwas hin? Nee. Der hat sich am Abend vorher hingesetzt, hat es fertig gezeichnet, hat gemeint, ey, ist in Ordnung, wenn irgendwas ist, kann ich das jetzt noch ändern.
Wo hast du das Tattoo von Mike?
Hinten auf dem Oberschenkel.
Okay.
So Mr. Lucky.
Ja.
Na, also die.
Aber ganz kurz, da will ich mal kurz zurück. Ich will noch mal zurück ins Jahr, ich glaube 93 oder 94 war das, als du bei Tattoo City reinkamst und dann von Dan Hicks tätowiert wurdest und Ed Hardy waren da und Eddie Deutsche und Freddie Corbin. Ich meine, da warst du doch wirklich ein Exot, haben die nicht gesagt, so, hey, dude, what's tattooing mal like in Germany right now?
Also
wollen die eher was von dir wissen?
Nö, in Texas war ich auf jeden Fall der Exot, ne? Aber in San Francisco.
Weil da so viele Touristen hinkommen und so.
Dan Hicks hat nur gemeint, schon cool, wenn man ein Deutscher mit was anderem kommt, die anderen wollen alle Indianerköpfe haben und Indianerarmbänder. Das ist halt, war damals ja so der Standard. Die ganzen Biker wollten alle so die Indianerbänder, wo die Feder in der Mitte runterhängt oder einen Sitting Bull Porträt oder sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Ohne Ende. Und die anderen Deutschen wollen alle Indianer. Cool.
Ja. Ja.
Okay. Nee, aber eben nochmal zurück zum Thema. Ich war eigentlich in jedem Studio, wo ich war, immer super freundlich behandelt und die waren echt mit den Motiven und haben halt dann auch gecheckt, dass sie da was Cooles machen können, ne, weil ich natürlich auch dann den coolen Scheiß haben wollte irgendwie. Und ich hatte 2002 oder 2003 hatte ich einen Termin bei Reed Street. Und das war
in Boston?
In Baltimore. Das war der Laden von Sessi Ferry.
Ah, okay, sorry. Ja,
und der Termin wäre nicht mit Sessi Ferry, sondern mit einem von seinen Mitarbeitern gewesen. Und ich habe ein paar Mal mit dem vorher telefoniert, habe dem damals eine E-Mail, weil er 2002, hat er noch nicht mal einen Computer, glaube ich, irgendwie. Ne? Schreibt eine E-Mail geschrieben, was du haben willst. Und dann sind wir da hingekommen und der Typ war halt nicht da. Ich meine, der Shop-Guy ruft ihn mal an, meinte, ja, ich habe heute meinen freien Tag, ich weiß gar nicht, was der Typ haben will. Sorry. Nachdem wir 3 Stunden durch die Gegend gefahren waren. Ne? Das passiert natürlich auch mal. Aber das war wirklich die einzige Scheißaktion in der ganzen Zeit. Ne?
Hast du dann auch mal versucht von dem was?
War's gewesen. Ne?
Ja, logisch.
Jeder kriegt eine Chance, ey.
Ja. Finde ich total interessant, dass du von so einem Tätowierer wie Chris Trevino, dass du quasi zum ersten Mal seine Sachen in seinem Laden, in seiner Fotomappe gesehen hast und gar nicht in einem Magazin oder so.
Ja.
War das so ein Tätowierer, der auf jeden Fall deine eigene Entwicklung stark geprägt hat, vielleicht mehr als alle anderen?
Voll. Der und Eric Doyle eigentlich, ne? Die zwei. ne, weil das halt ein komplett anderer Look war, ne, und das ist halt, ich meine, ich habe ja dann auch mich jedes Jahr von dem tätowieren lassen und das war so, außer in meinem eigenen Laden, wo ich gearbeitet habe, so der Input, den ich gekriegt habe, ne, und es.
Kannst du die irgendwie erklären, du hast gerade schon so kurz erwähnt, dass sie in Texas so also ganz ihr eigenes Süppchen kochen, das ist sehr, sehr nach vorne, sehr bunt, sehr laut, das schreit dich an. Warum, was könnte der Grund dafür sein?
Ich meine, es ist halt, erinnert natürlich, wird ja auch öfters mal mit Bayern verglichen, es ist ja auch, zählt als Provinz in Amerika, ne? Ist aber groß genug, dass sich da natürlich eigene Sachen entwickeln können, ne? Und da gab es halt auch Leute.
Also nur mal so Fun Fact, Texas, der Bundesstaat. Ja. Ist flächenmäßig doppelt so groß wie Deutschland.
Ja,
das wissen viele gar nicht, das ist der Wahnsinn.
Ja, ja, aber es sind halt relativ wenig Leute, die da leben dann im Vergleich dazu. Aber die sind halt von so den kulturellen Zentren in Amerika relativ weit entfernt. Ne? Du hast die East Coast und die West Coast und dazwischen passiert ja nicht viel. Aber es gab da halt Leute wie Richard Stell, die sich halt in den 70ern, 80ern von Ed Hardy haben tätowieren lassen und das dann mit nach Texas gebracht haben und da ihr eigenes Ding mitgemacht haben. Ne? Und der wiederum hat dann halt die ganzen Jungen beeinflusst. Dann gab es da Dave Lamm, der irgendwann den ganzen durchgeknallten Scheiß gemacht hat.
Nur irgendwelche Sperma-Pimmel-Dinger. Ne, es auch gibt ja Leute, die haben ganze Bodysuits, die haben nur so einen Kram, die haben den ganzen Körper voller.
Ne? Ja, genau, und der hat, glaube ich, da schon ziemlich viele Leute beeinflusst. Ne? Also Chris Trevino ist auf jeden Fall von den zwei richtig beeinflusst gewesen. Ne?
Ja.
Und Ed Hardy dann, ne? Der steht über allem, denke ich.
Ja. Soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen, aber du bist in deiner, wie lange tätowierst du jetzt schon?
Im Juli werden es jetzt 28 Jahre.
Ja, krass. Du bist dir mehr oder weniger dem auch irgendwie treu geblieben, ne? Also du hast jetzt nicht mal so einen Exkurs gemacht, so dass du sagst, so, boah, ich mache jetzt, ich habe voll Bock auf Japanisch, ich mache jetzt nur noch sowas wie Chris Trevino zum Beispiel. Oder
ja, nee. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, so der eigene Stil, der entwickelt sich ja nicht dadurch, dass du jetzt sagst, also geht natürlich auch, aber finde ich doof und kann ich nicht, dass du jetzt sagst, ey, geil, jetzt mache ich nur noch so, ne? Das ist ja langweilig, ne? Ich will ja, ne, ich mache ja heute auch noch mal Sachen, wo ich mir denke, ey, das finde ich cool, das probiere ich jetzt mal in meinen Zeichnungen und dann mache ich das eine Zeit lang so und dann findest du was anderes, ne? Aber der eigene Stil entwickelt sich ja darüber, dass du halt Sachen selber zeichnest, ne? Und irgendwann sieht es halt aus, als hättest du gezeichnet, weil du dir Sachen angewöhnst, auch wenn du es gar nicht darauf anlegst, das passiert halt einfach, ne?
Fiese Frage, wie würdest du deinen Stil beschreiben?
So, ey, der Dick Boris hat mal geschrieben, Mischung aus Realistik und 80er Biker. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich meine, ist so die Sozialisation, ne? Also so 80er Jahre Biker-Stil, das war halt das, was damals in den Studios rumhing und was ich halt gesehen habe, was auch in den Tattoo-Magazinen war, hat ja auch so eine Kraft irgendwie. Und dann halt so stilisierte Realistik, ne? Wenn du dir damals Jack Rudy, Mike Malone, Greg Irons, das war ja schon eher realistisch gezeichnet, ne? Nicht flach, 2D.
Wie aber Sailor du bist Cherry. Natürlich viel farbintensiver unterwegs.
Ja, ne? Schon. Also ich mache schon gern bunte Tätowierungen. Ne? Lustigerweise, es ist ja mit der Social Media Nummer, ne, hier Instagram, das verfälscht den Eindruck ja ein bisschen, weil ich da ja nur die Sachen hochlade, die ich richtig geil finde und wo ich auch gern mehr davon machen würde. Ne? Deswegen ist das alles ja super bunt, obwohl ich sagen muss, dass mehr als die Hälfte, was ich im Laden tätowiere, eigentlich Black and Grey ist, ne? Weil es halt nach wie vor angesagt ist.
Ja.
Ne? Fußballerarme, weiß ich.
Ja, ja. Ich nenn sie genauso.
Ja.
Ja.
Schwarz-grau. Was ja nicht schlecht sein, ne? Ich will ja auf meine eigene Kundschaft scheißen hier und sagen, ja, alles doof irgendwie, ist cool, aber ich mache schon gern farbige Sachen. Ne?
Ja. Ja. Ich hatte gestern mit der Imme kurz zu tun und in so einem Nebensatz fiel, ach, der Ossi ist so schlau.
Ja, die weiß ja schon, dass ich Akademiker bin.
meint sie nur das damit?
Ja, ich glaube, die macht es daran fest.
Nicht so in deinem natürlichen Umgang mit deiner Umwelt, ja?
Naja, ich habe 8 Jahre neben der gearbeitet. Ne?
Ja. Hast du viel Allgemeinwissen oder so? Gibt's ja Leute, die einfach extrem weit gefächert sind.
Ich habe mir irgendwann angewöhnt, nur meinen Senf dazu zu geben, wenn ich weiß, dass ich recht habe. Und wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, bin ich eher mal ruhig. Ne?
Das erweckt natürlich total geil den Eindruck. Der weiß einfach, der
schweigsame Typ, der immer recht hat, wenn er was sagt. Ne?
Und wenn er nichts sagt, denken die anderen, na, der weiß das doch wieder, der sagt es nur nicht. Ne? Ja. Und du so, keine Ahnung, Alter.
Boah, ich sage jetzt mal lieber gar nichts und tu so, als würde ich was wissen.
Man kommt endlich wieder die Frage, bei welcher Farbe man über die Ampel geht.
Genau.
Hattest du mal ein großes Wort, schon oft gefallen in diesem Podcast, so eine Art Burnout und überhaupt keinen Bock mehr auf Tätowieren?
Eigentlich, ne? Also, ich meine, Burnout ist natürlich auch so ein Begriff, der jetzt inflationär benutzt wird.
Ja, vor allem habe ich auch absichtlich so überspitzt formuliert oder einfach.
Klar hast du mal. Ich denke, das Leben von jedem oder die Motivation von jedem ist wie eine Sinuskurve, ne? Die ist mal höher und mal ist weniger irgendwie.
Ne? Ja, Herr Akademiker.
Und du denkst halt irgendwann mal, ich meine, die Kunst daran ist ja dann trotzdem durchzuarbeiten, ne? Ohne scheiße zu werden, ne? Dass du halt trotzdem noch Qualität ablieferst. Aber ich glaube, ich Phasen, wo ich eher nicht so daran interessiert bin und dann habe ich Phasen, wo ich irgendwas sehe, was mich wahnsinnig kickt. Ne? Und ich denke, klar, eine Tätowierung jetzt eine andere Bedeutung als vor 30 Jahren, wo ich mich das erste Mal habe tätowieren lassen. Ne? Das war eine Riesennummer. Ey, Tattoo auf dem Unterarm, Alter, spinnst du?
Ja, ja.
Jetzt mache ich erste Tätowierungen auf die Hand irgendwie, ne? Auf Leute, die 19 sind. Ich denke, hier, mach mal Rose, ne?
Machst du auch?
Ja.
Aber du hast dich wahrscheinlich eine Zeit lang gegen gewehrt, sagst du, das geht doch nicht.
Eine Zeit lang haben wir die Leute halt weggeschickt, aber das ist, irgendwann kannst du.
Ja, ist krass, es ist halt 2020, aber man muss halt erstmal in seine Birne kriegen, ne? Man kennt es halt aus ganz anderen Zeiten.
Ja, und du kannst sie halt nicht ewig gegen die Flut stemmen, ne? Dann bist du halt der Typ, der nichts mehr zu tun hat, ne? Und du sagst, mach ich nicht. Mhm. Ne? Jeden, den du wegschickst und sagst, mach ich nicht, der hat 20 Kumpels, denen er erzählt, ey, da brauchst du nicht hingehen, machen die nicht. Ne? Mhm. Also es sind dann schon auch ganz hart wirtschaftliche Überlegungen, die einen dazu bringen, dann sowas zu machen, auch wenn man es vielleicht doof findet. Ne? Ey, es ist Tattoo auf die Hand. Wir schicken noch Leute weg wegen so Kram. Ne?
Verfällt man, wenn man schon etwas so lange macht oder so lange dabei ist, beobachtet man sich dabei selbst manchmal, wie man in diesen Modus so ein bisschen verfällt, dieses, früher, dieses alte weiße Männer-Ding.
Ja.
Achtest du da drauf, dass bei dir nicht so präsent in dir aufkommt oder denkst du so, es sind einfach andere Zeiten, alles verändert sich stetig und das einfach zu akzeptieren?
Ich meine, das Gute am Tätowieren ist ja, dass der, auch wenn meine Kundschaft natürlich mit mir ein bisschen gealtert ist, ne, wo ich angefangen habe, habe ich halt Leute zwischen 18 und 25 tätowiert. Jetzt tätowiere ich eher Leute zwischen 35 und 50 irgendwie. Ne. Mhm. Aber du hast natürlich doch relativ viel mit jungen Leuten zu tun. Ne. Dadurch fällt es auch leichter, da so ein bisschen den Kontakt zu behalten. Ne.
Ja.
Wenn ich den ganzen Tag mit 50-Jährigen, mit anderen 52-Jährigen im Büro rumsitzen würde, wäre es wahrscheinlich viel einfacher zu sagen, alle Scheiße, guck dir die mal an. Ne.
Ja, ja.
Aber ich versuche schon da so ein bisschen
die Tür noch offen zu halten.
Ja, und so einen realistischen Blick da auf die Sache zu bewahren. Ne.
Ja.
Dass es eben eine Tätowierung auf der Hand heute nicht mit einer Tätowierung auf der Hand von 1993 vergleichen kannst. Ne?
Mm.
Was natürlich schade ist und traurig, aber ist halt so. Ne? Ich kann die Zeit ja nicht zurückdrehen. Also es ist müßig, sich darüber Gedanken zu machen oder schlechte Laune deswegen zu kriegen. Ne?
Kannst du dich noch dran erinnern? Ich hatte dich in einem Tätowiermagazin gesehen, 99 oder wann das war, 98. Da hattest du auch schon den Hals tätowiert. Kannst du das damals in Bamberg, kannst du dich da so an alltägliche Situationen erinnern oder in der Bank mal oder so, dass du schon gemerkt hast, so Alter, wer ist er denn?
Die Leute haben dich angeguckt, als würdest du vom Mond kommen.
Ja.
Also,
vor allem auch bunte Tätowierungen.
Ja, klar, es war natürlich auch einer der Gründe, warum man das cool fand, weil alle geglotzt haben. Ne? Schau mal den an. Und dann haben die natürlich auch mit ziemlich viel Respekt behandelt, weil die ja gedacht haben, er könnte ein wahnsinniger Spinner sein, ne? Verbrecher, was weiß ich. Heutzutage, wenn einer total zu tätowiert ist, hat ja gar nichts mehr zu sagen. Ne? Damals war es ja auf jeden Fall gefährlich gewesen. Ne? Ich habe auch, ab wo ich sichtbar tätowiert war, ich habe mir 97, 98 den Hals tätowieren lassen.
Von wem?
Chris Trevino. Das war cool. Die erste hier unten, Tätowiermaschine.
Ja.
Obwohl, nee, ich hatte vorher das Genick schon von Dan Hicks, aber das siehst du ja nicht. Aber ich halt den Hals vorne drauf, das war 98, dann die Finger. Und ab da war die Einreise nach Amerika ein Albtraum, weil du jedes Mal die Verbrecherbehandlung gekriegt hast. Ne? Ich habe mir.
Also am Zoll, am Custom, wenn du reinkamst.
Ja, die haben auf die Finger hier Secondary Interview, wie lange, weil sie sind vorbestraft. Nee, ich bin nicht vor. Klar sind sie vorbestraft. Ne?
Die also Nummer so, halt. Suggestivfragen.
Ja, ja. Krass. Naja, also die, ich hatte.
Und die, ich kann mir vorstellen, die nehmen dann auch null Rücksicht, dass du nicht Native Speaking Ami bist, das, sondern.
Ich bin irgendwann 2000 bin ich auf eine Tattoo Convention nach Houston geflogen. Und 2001 oder so. Und es war der Monat, wo die den Bush vereidigt haben.
Also, es war im Frühjahr.
Im Januar ist ja da immer die Dingens in. Ja, genau. In Washington D.C.
Aber noch vor 9/11, logischerweise.
Ja, ja.
Ja, ja, klar.
Es war, ich glaube, 2000.
Ja.
War da die, da haben die so eine 25, nee, 2001, weil das die 25-jährige Jubiläumskonvention für Houston sein sollten. Die war ja 76, Januar 2001. Und ich glaube, die hatten da eine Quote an Leuten, die sie rausziehen mussten irgendwie. Ja. Und der na,
halt, da kamst du natürlich gerade recht.
Ja, auch am Zoll. Das Büro war voll gewesen da drin. Ne? Da waren alles Mögliche.
Alle Tätowierer, die zur Convention wollten.
Nee, da war, ich war der Einzige mit Tattoos, aber da waren halt irgendwelche Professoren, die sich tierisch aufgepisst haben über die Behandlung und so. Ne? Ja, und ich halt auch gedacht, ne, Tattoo, und habe mir halt eine Geschichte zurechtgelegt wegen der Convention und so, ne, und dann.
Wolltest du denn auch arbeiten auf der Convention?
Ja.
Oder? Das heißt, du hattest auch Tattoo-Equipment dabei?
Ich hatte Tattoo-Equipment dabei. Okay. Also ich hatte einen Teil geschickt gehabt, einen Teil hatte ich dabei, aber der Typ, halt nichts wegen Tätowieren, nimm nur meinen Pass und meint, ja, wann hier in meinem Computer steht, sie sind vorbestraft und waren sie das letzte Mal vor Gericht. Und ich habe halt, hab das Ganze noch lustig genommen, habe gegrinst und meinst, noch nie.
Ja.
Steht auch drin,
where did you get the information from?
Steht da auch drin, was ich gemacht haben soll, ne, bitte. Und der dreht halt total durch.
Ich stelle hier die Frage.
Ja, ey, fängt halt an, voll rumzuschreien, wie bei der Bundeswehr, ne, so erste Woche Grundausbildung, wo du denkst, oh, warum schreibt mich der Mann jetzt an? Ich habe doch gar nichts gemacht, ne? Komisch hier. Ey, hinter mir 25 Leute, die alle mit solchen Augen, ne, und der blökt halt total rum und nimmt dann meinen Pass und pfeffert ihn in so eine Schublade und meint sofort hinsetzen und überlegen sich, wie sie kooperieren, sonst behalten wir sie einfach hier, bis sie gewillt sind. Ne, und
ja, aber irgendwann geht dir doch der Arsch auf Grundeis.
Ja, ja, und ich habe gedacht, nee, Alter, hör halt auf. Ne? Und dann haben die mich wirklich 2 Stunden sitzen lassen und dann kam Anne, hat mich nochmal verhört.
Warst du da alleine?
Ja, ja, da war ich alleine und dann, die haben mich halt gerade so, dass ich meinen Anschlussflug noch erwischt habe. Irgendwie.
Immerhin.
Na, also haben mich, das Lustige war, dass die mich dann halt irgendwann, gibt er mir halt meinen Stempel, meint, ja, ist okay, hier. Und ich, da hat schon eine Frau auf mich gewartet, meint, ja, kommen Sie mit, das Flugzeug, ne, und renn halt mit meinem Koffer durch die Sicherheitsschleuse, ne. Und da stehen dann wieder hier von der, damals war das ja noch INS, Immigration Naturalization Service, die das gemacht haben am Flughafen, stehen halt Typen rum, feixen sich einen und fragen mich, ob ich Tattoo-Theo kenne. Ich meine, was, wie? Ja, Tattoo-Theo, das ist ja doch der meisttätowierte Deutsche.
Das waren aber Amis.
Das waren Beamte da, mit Uniform.
Ja, ja, Wahnsinn. Völlig absurd.
Ja, wenn du mal drin bist, interessiert kein Menschen mehr. Ne? Aber sowas, so Situationen oder eine Wohnung suchen in Bamberg. Ne? Ich habe 2002 habe ich in Bamberg eine Wohnung gesucht, da hatte ich die Hände tätowiert, Finger in den Hals zu und ja, das war ein Albtraum. Na, da hast du richtig gesehen, wenn du zur Besichtigung gekommen bist, wie den Leuten das Gesicht runterfällt. Ne? Und dann noch, ich bin selbstständig, Tätowierer, ja, wir rufen sie an. Ne?
Krass. Was ich tatsächlich bei meiner letzten, ich meine, wann sind wir in die Wohnung gezogen? 2016, glaube ich, oder 15. Ich wohne in Köln in der Innenstadt und naja, es war halt so eine Jahreszeit, da war es noch relativ kühl. Mhm. Ich bin als Erstbesichtigung, ich hab einen dünnen Schal umgemacht, ja, so fuck it. Also wenn da einer echt, ne, wenn da einer keinen Bock drauf hat, so, der muss dann, also, und wir haben auch die Wohnung gekriegt, so, ja. Irgendwie kein Ding.
Klar, aber ich habe dann, irgendwann hatte ich dann ja. auch eine Wohnung, aber das sind halt so Sachen, die dir jetzt, ich weiß nicht, ob es die jetzt
vor allem, das war ja gar nicht deine Intention, wenn du irgendwie so ein Anarcho-Punk bist. Ja. Du willst ja echt nur fuck the world, ja. fuck off, ich scheiß auf alles. Und du wolltest ja einfach nur die geile Kunst sammeln. So.
Ja, naja, es war schon mit dem Sichtbarsein, dass du dich so rausnimmst, dass du halt sagst, ey, guck mich an, ich kann es mir leisten, auf eure Regeln zu scheißen. Habe ich nichts mit zu tun. Ja. Aha. Aber ja. das beißt dich natürlich in den Arsch, wenn du dann eine Wohnung suchst. Ne? oder in Urlaub fährst. Oder, ne?
Ja. Ich will noch mal ganz kurz zurück. Das ist so ein Szenario, was mir schon öfters mal berichtet wurde von Tätowierern, als ich gefragt hat, ob dir Tätowieren mal auf den Sack gegangen ist. Hast du das mal erlebt, dass du, gerade wenn es dir persönlich nicht so gut ging, dass du da extrem gute Tätowierungen abgeliefert hast? Um so ein bisschen zu channeln und so, ey, ich lass das jetzt mal außen vor und gib meine ganze Energie einfach da rein. Um, weißt du, was ich meine?
Ja, aber andersrum. Also ich habe, wenn ich andere Probleme hatte, also Sachen, die mich richtig mitnehmen, mache ich super Tätowierungen, weil ich überhaupt nicht auf die Tätowierung achte. Also du fliegst dann so in Autopilot durch und
bist in so einer Zone machst einfach.
Machst halt die Sachen, dass ich glaube, der ja, Holy Fox in seinem Podcast
Alex
hat er auch darüber geredet, dass er eben, wo er dann losgelassen hat und die Sachen aufgezeichnet hat. Und das ist halt genau das Gleiche, ne? Dass wenn der Kopf mit was anderem beschäftigt ist, ne, dann machst du das auf Autopilot, auch die Zeichnungen, und du greifst dann halt auf Muscle Memory zurück oder weiß ich halt Sachen,
also die Automatismen, ganz tief, die man einfach ganz tief in
die
sich drin
ganz hat. Tief in dir drin ja. sind und wo da dann entschieden wird, was gut und schlecht ist. Mhm. Und das funktioniert dann super. Ne?
Mhm.
Ich glaube, ich habe
ist das auch ein schönes Gefühl, dass man weiß, so, ey, wenn es komplett auf den Knochen runtergebrochen wird, funktioniert das trotzdem.
Ja, klar, ich versuche halt, ich hätte gern, dass ich das immer so machen kann, weil das eigentliche Problem ist, glaube ich, dass du Sachen überanalysierst und überdenkst. Ne? Also, dass du ich habe ja öfters ab und zu mal das Ding, wenn Leute sagen, ja, kannst du machen, was du willst, ne? Dass dir dann so super grandiose Ideen und dann stehst du dir selber im Weg rum, weil du versuchst, alles reinzupacken, was du schon immer mal machen wolltest. Naja, das wird das Geilste und am Schluss sieht halt total scheiße aus, ne? Und du machst eine Zeichnung in 10 Minuten und die fließt einfach und das ist das Beste, was du je gemacht hast. Ne?
Gab es in letzter Zeit mal, dass ein Kunde vielleicht von vor ein paar Jahren oder so, du den getroffen hast und der hat dir eine Arbeit gezeigt, die du vor zig Jahren gemacht hast. A, du hast dich noch nicht mal so wirklich dran erinnert und B, du fandst sie gut.
Ja, ich habe
also jetzt nicht so, dass sie theoretisch hätte verkackt sein können, aber positiv überrascht selber so, Alter, das habe ich damals
gewohnt. Ja, ich bin ja immer noch, also so ein, zweimal, ne, eigentlich zwei, dreimal im Jahr in Forchheim beim Snüden zum Gasttätowieren.
Wo die immer Laden. Auch, immer ja, Böhme, die bei Sinner and the Saint war, jahrelang auch jetzt arbeitet, ja.
Und da sehe ich dann öfters mal Sachen auf Leuten, die ich vor 20 Jahren tätowiert habe, wo ich dann echt überrascht bin, wie gut die Farben da noch drin sind. Manchmal bin ich auch überrascht, dass bestimmte Farben komplett weg sind.
Öfter das hätte ist, doch eigentlich, das bietest du dann an, da nochmal irgendwie für Umme nachzuarbeiten? Oder?
Ja. Aber da habe ich halt schon öfters mal so Dinge, wo ich mir denke, Alter, geil, eigentlich super, ne? Aber du denkst halt, du machst so eine Entwicklung und da sind riesen Schritte dazwischen und jetzt sehen meine Sachen komplett anders aus, aber du denkst, ja, nee, habe ich ja damals schon so gemacht und funktioniert, sieht immer noch gut aus, ne? Ne, das passiert auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht an einen spezifischen Fall erinnern, aber das passiert auf jeden Fall, ne?
Du bist dann irgendwann von bei Kalle raus aus dem Laden.
Ja,
das war 2000 irgendwas.
2006 gab es da dann Ärger, wie das immer so ist. Es hat nicht gut geendet.
Aber nach so langer Zeit?
Ja, gerade nach so langer Zeit.
Komisch
und
eigentlich.
Hat dann,
also da würde, nach so langer Zeit würde ich denken, so ist das alles ganz gut eingespielt.
Nee, und da gab es richtig Stress. Und dann habe ich mit dem Snüden, der Snüden hatte ja schon ein Studio in Forchheim.
Das ist wie weit von Bamberg?
25 Kilometer. Das ist so also, zwischen Bamberg und Erlangen, so genau die Hälfte.
Snüden, ein Tätowierer, den ich zum ersten Mal auch im Tätowiermagazin wahrgenommen habe, auch so Mitte der 90er, da hat der, glaube ich, im Laden gearbeitet, der hieß You Think It, We Ink It. Mhm. Ja, und der hatte damals einen Arm von Philipp Löh, glaube ich.
Ja, der hat den Unterarm
von Philipp Löh. Kurze Haare und eine Brille, glaube ich, so auf der Nase. Der ist mir auch aufgefallen, weil ich dachte so, junger Typ, richtig geiles Tattoo, der ist bei mir irgendwie hängen geblieben. Ja. Genau. Das heißt, der war genauso bekloppt wie du.
Ja, mit dem, ich habe den halt, weil der natürlich, es war ja, was wir auch, wo wir gar nicht so drüber geredet haben, in den 90ern, das Tätowierer waren ja nicht so dick miteinander, wie die das heute sind, ne? Dass es so eine Riesennummer ist und alle kennen sich und verstehen sich
gut.
So
eine Rivalität.
Ja, es wurde halt schon eher eifersüchtig beäugt oder richtig
scheiße. Was absurd ist, weil damals gab es wahrscheinlich ein Hundertstel an Studios, ne, wie heute.
Also es gab schon immer ein paar, die sich gekannt haben, aber alle anderen waren dann halt doof gewesen.
Irgendwie. Ja, vor allem wahrscheinlich im direkten Umkreis, weil direkte Konkurrenz so, ne? Ja.
Und ich habe den Snüden irgendwann dann persönlich kennengelernt in Würzburg auf einer Convention vom Volker und vom
Volker Buena Vista,
Tattoo Club. Der hat damals Conventions gemacht, die richtig gut waren.
Ja.
Da hat er mich und den Snüden in einen Stand gesetzt. Und ab da habe ich öfters Conventions mit dem Snüden gemacht, auch die Frankfurt Convention immer.
Snüden ist aber ein bisschen jünger als du, ne?
Der ist
Mitte 40?
8 Jahre oder 9 Jahre. Ich glaube, der ist 75 geboren.
Ah, okay. Oder 76, also ist er so 44 sowas.
Gar nicht so oder? Sicher. Aber der ist ein paar Jahre jünger als ich.
Ja.
Und der hatte in Forchheim schon ein Studio und das hat er dann zugemacht und wir haben dann miteinander ein eigenes Studio, ein neues Studio aufgemacht. Das war im Monkey Business gewesen.
Ah ja, stimmt, genau.
Und das war aber eben 2006, die Zeit, wo Tätowieren dann richtig explodiert ist, wegen der Miami Ink Nummer im Fernsehen.
Ja.
Und ab da war ich dann echt viel hier in NRW zum Gast-Tätowieren.
Okay.
Beim Gordon in
Bottrop.
In Bottrop und beim Andreas.
Ja. Und Monkey Business, das war nur ihr beiden.
Mhm.
Und du warst dann auch mit Geschäftsführer?
Ja, ne, wir haben halt, wir haben uns die Miete geteilt, ne? Das
war
unser Laden.
Das heißt, du musstest nicht in so einen Business-Status noch zusätzlich wechseln oder so, dass du 10 Leute noch dabei hast.
Ich meine, eigentlich ist es wie ein Privatstudio in einem Laden, ne? Das Forchheim ist ja noch mal kleiner als Bamberg. 33.000 Einwohner. Und da kamen halt die Leute vorbei, die Termine haben.
Ja.
Und ansonsten hast du da deine Ruhe, ne?
Mhm.
Und das lief dann eben 3 Jahre und ich habe halt, da hat sich ja im Tätowieren so zwischen 2006, 2010 echt viel verändert.
Internet wurde immer präsenter.
So, ja, weil es so explodiert ist.
Facebook.
Ja, Facebook, MySpace erstmal am Facebook. Und ich war da halt echt oft in NRW, weil ich hier relativ viele Leute aus meiner Generation gekannt habe. Ne? So eben in Andreas, in Hennes, in Olaf und so.
Aha. Das heißt, du konntest bei denen im Laden?
Ja.
Ja, okay.
Oder in den Gordon. Und ich hatte halt immer das.
Weil du da Bock drauf hattest?
Ja.
Oder weil du auch hier dann mehr Kundschaft hattest als
bei Monkey einfach Business? Weil ich Lust drauf. Ich habe halt, hatte halt da das Gefühl, dass ich in Forchheim, ich verpasse da irgendwas. Ne? Also das wirkliche Tätowieren spielt sich woanders ab.
Ah, okay.
Weil hier damals ja schon so der ganze kollegiale Umgang miteinander, die haben sich halt alle gekannt, waren alle Kumpels, wenn du auf Conventions gegangen bist, ne? War immer ein Riesenhaufen. Und in Forchheim, das war halt nur das Nün und ich gewesen. Ne? Und
der Mikrokosmos war dir irgendwann ein bisschen zu klein.
Ja. Da habe ich dann eben gedacht, wenn ich nochmal was verändern will, sollte ich es vielleicht jetzt machen. Und bin dann 2009 nach NRW gezogen mit 42. Ganz genau 10 Jahre.
Nach Aachen?
Nee, ich war erst in Bottrop. Ich war erst ein Jahr beim Gordon, bei damals noch 9 Lives. Und dann ein Jahr später nach Aachen.
Kannst du dich noch erinnern, als du, obwohl du warst wahrscheinlich schon Jahre vorher mal bei The Sinner and the Sane, als der Laden noch nicht so groß war, oder?
Ich war da zum ersten Mal 2006 oder 2007 zum Gast-Tätowieren.
Ja.
Da war der kleiner als jetzt. Ja. Also es war nur das Ladengeschäft unten, die im Erdgeschoss. Da waren die Emil und der Stefan waren da und der Kevin damals.
Kevin Berger. Ja.
Und der David hat gerade seine
Dahlhaus.
So am Ende von seiner Lehre.
David Dahlhaus, okay. Sinner and the Sane im Jahr 2019 oder 2020 haben wir mittlerweile. Das ist schon ein besonderes Studio, oder? Ja, gibt es sowas Vergleichbares in Deutschland?
Ich denke, es gibt noch Studios, wo auch eine Menge Leute drin arbeiten. Mhm. Also ich weiß, der Mirko in Frankfurt, ich glaube Skinner oder Offenbach oder ist ja. Da arbeiten auch 10 oder 11 oder sowas.
Ja.
Aber Tätowieren ist ja mittlerweile nicht mehr ein Ding. Ne? Das ist ja, wo ich angefangen habe zu tätowieren und mich zu tätowieren zu lassen. Da gab es so wenig Tätowierer, das war eins. Das war eine Szene. Ne? Da war auch die hier Tätowiermagazin steht da drauf, Forum der deutschen Tattoo-Szene. Damals war das auf jeden Fall richtig, weil so wenig Tätowierer da waren. Und sich das halt alles überschnitten hat, aber mittlerweile ist es ja so zerfieselt, dass es, ne, schon mal die Traditional Asian Realistic Nummer, ne, da gibt es ja Leute, die echt super, früher hast du ja immer so die Motivation gehabt, ich kenne jeden Tätowierer, ne, jeder, der gut ist, ich weiß, wer das ist und wo der arbeitet.
Vergiss es jetzt, heutzutage,
ja. Ey, ich gucke manchmal auf meinem Handy, auf Instagram,
die auf die auch Sachen vorgeschlagen, Seite.
Ey, das sind Tätowierer, die haben 200.000 Follower. Das heißt, 200.000 Leute wissen, dass es den Typen gibt. Mhm. Ich habe noch nicht mal was von dem gehört und der macht super Sachen. Ne? Ja. Und das ist in Deutschland ja genauso. Ne?
Ja.
Also es ist für die Art von Tätowieren, die im Laden gemacht wird, hat er sicher so eine Vorherstellung. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall noch andere größere Studios in Deutschland. Ne?
Mhm.
Aber es ist auf jeden Fall was Besonderes. Ne? Deswegen wollte ich ja auch da arbeiten. Ne? Der Andreas hat da schon. Der weiß halt auch, dass Tätowieren nicht im eigenen Laden aufhört, ne? Sondern dass es was Größeres ist und war halt von Anfang an daran bemüht, da mitzumachen. Ne?
Andreas hat ja so ganz viele Baustellen, in denen er sich daran beim Thema Tätowieren auslebt und macht da Ausstellungen und sowas.
Ja.
Gibt es sowas bei dir? Dass du noch viel gerne malst oder sammelst Originale?
Ja, also ich sehe hier,
das ist ja das Schöne, wenn wir in deiner Wohnung sind. Wir gucken mal die Wand entlang. Da vorne sehe ich einen Adler mit einem Schädel. Von wem ist der?
Das ist ein Adam Warmerdam-Original.
Ein Original,
die drei daneben sind von Ed Hardy. Da links oben die drei sind von Dan Hicks.
Welche sind von Ed Hardy?
Die drei da, der Totenkopf, der Pantherkopf und der andere Pantherkopf.
Ah ja, okay.
Die Bleistift.
Das sind Originale?
Das sind Originale.
Wann hast du die erstanden?
2008, 2009 sowas vielleicht.
Hast du dafür viel Geld bezahlt? Oder?
Verhältnismäßig. Ich glaube weniger, als was die jetzt kosten würden.
Ich wollte gerade sagen, die kosten jetzt wahrscheinlich das Fünffache oder so?
Ja, so. Man muss natürlich auch immer jemanden finden, der gewillt ist, es dann zu bezahlen, wenn du das Geld machen willst. Aber waren damals auf jeden Fall nicht so teuer, wie sie heute sind. Aber war schon viel Geld gewesen für das, was es ist. Ja. Ne? Ja. Ne, da oben hängen drei Dan Hicks Originale aus dem Buch da.
Die kleinen da auch, ja. Aha. Sehe ich eine Hand, so ein Kelch. Oh, yo. Man hört mich aber noch. Mir ist hier gerade mein kleines Mischpult, wo mein Kopfhörer dran hängt, runtergefallen, aber alles gut.
Ja. Hier sind Scott Harrison Sachen.
Ah ja, klar, das sehe ich hier, Scott Harrison, ja.
Das ist von Chris Steppmeier, das da oben ist von der Susan Bainey.
Ja.
Na, also ich sammle Originale, sammle eben der Rest, der Overflow von meiner Sammlung ist im Laden an meinem Arbeitsplatz an der Wand, ne? Und dann habe ich noch in Mappen. Also das ist auf jeden Fall was. Ich habe halt, irgendwann war ich mit Tattoos zu und dann habe ich halt festgestellt, das war noch zu MySpace-Zeiten, dass man halt Originale von Leuten kaufen kann und habe ich halt angefangen, Originale zu kaufen. Ne?
Tätowierst du in 10 Jahren noch?
Gucken wir mal. Ich meine, normal würde ich sagen, klar, voll. Ey, aber ich bin 53, ne?
Ja.
In 10 Jahren bin ich 63. Schauen wir mal, wie es so läuft. Ne? Also ich habe natürlich.
Wie geht's deinem Körper? Du sitzt seit fast 30 Jahren irgendwie einen halben Tag krumm.
Ey, verhältnismäßig gut, ne? Muss ich sagen. Überraschenderweise gut.
Machst du irgendwas?
Nö.
Krass.
Nö.
Ey, ich bin mega schlau, ja? Ich krieg sowas nicht.
Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und laufe viel. Ich laufe überall. Wenn ich laufen kann, laufe ich lieber.
Aber also
im
Sinne von, du gehst per Fuß wohin? Ja. Also jetzt nicht im Sinne von Joggen.
Joggen oder so. Aber ich mache keinen Sport, ich mache kein Fitnessstudio. Ich gehe nicht schwimmen.
Wie ernährst du dich? Lecker.
Wie meinst du
das? Bist du vegan? Achtest du auf dein
Essen? Ich esse seit jetzt 4 Jahren, glaube ich, kein Fleisch mehr.
Ja, also Vegetarier.
Ja, Vegetarier. Super, Pesche-Vegetarier.
Also ab und zu mal Fisch.
Ab und zu mal Fisch, weil ich Angst habe, dass ich von irgendwas nicht genug kriege. Aber halt, ich verzichte auf Fleisch.
Ja. Alkohol? Aber
ansonsten.
Schon, aber.
Ja, wer mich kennt.
Der weiß, dass
ich
immer, ne?
Dem einen oder anderen Glas nicht abgeneigt bin, aber ich, ne? Nee, aber es ist natürlich A, die körperliche Seite, das denkst du irgendwann, ne? Vielleicht werden die Linien doch mal zittrig, ne? Und dann ist halt auch der Kampf, hier relevant zu bleiben, ne? Wenn ich überlege, wo ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, ich wollte mich ja auch von den jungen Amis tätowieren lassen.
Ja, wo klar, du die gleiche Musik hörst, ja, und den gleichen Background hast und so.
Klar, ich habe damals auch gedacht, ich hätte gern Tattoo von Ed Hardy, wo ich mich jetzt natürlich in den Arsch beißen könnte, dass ich das nicht gemacht habe, weil es wäre auf jeden Fall möglich gewesen, wenn er sich dahinter geklemmt hat.
Aber der war damals schon eine ganz andere Generation.
Ja, der war halt einer von den Älteren. Da haben wir immer gedacht, ah, der ist garantiert wahnsinnig teuer. Der fickt mich total, nur weil ich ein Tätowierer aus Deutschland bin. Ne? Und dann denkst du halt, ja, das ist, nee, da würde ich, ne, da ist ja ein Junge, der den super krassen heißen Scheiß macht, ne, was jetzt halt angesagt ist. Ne? Mhm. Und dann willst du natürlich lieber das haben. Ne? Und die, wo ich angefangen habe zu tätowieren, 26, 27, die Kids, die da in den Laden gekommen sind mit 20, 21, die wollten halt auch lieber zu mir als zum 40-jährigen Biker irgendwie. Ne?
Klar.
Und wenn jetzt jemand zum Tätowieren kommt, irgendwelche 19-jährigen Mädels, die irgendwelche winzigen Sachen haben wollen, die gehen dann halt auch lieber zu einem anderen Mädel, was paar 20 ist, als zum 53-jährigen Typen mit Goldzähnen im Mund, der dann sagt, nein, wie kann ich dir helfen? Und es wird die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich eher noch schlimmer als besser. Ne? Hm. Ich meine, es gibt auf jeden Fall Kunden, die sagen, ey, der Typ tätowiert ewig, der weiß garantiert, was er macht. Ne? Hm. Und ich sage, die Kundschaft ist mit mir auf jeden Fall gealtert. Ne? Also ich tätowiere jetzt massig Leute, die zwischen 30 und 50 sind und sich große Sachen machen lassen. Das ist ja auch so eine neue Entwicklung, ist, das gab es ja früher nicht. Ne?
Ja, und dann sprichst du auch wieder dieselbe Sprache irgendwie.
Ja,
und da ist wahrscheinlich, da ist natürlich dementsprechend mehr Lebenserfahrung.
Ja.
Hat man da auch einfach bessere Gespräche beim Tätowieren?
Ja.
Weil man dieselben Sorgen und Nöte, also jetzt nicht genau die gleichen, aber man weiß ungefähr, worüber man spricht.
Ja, also ich, ja, ne, klar, wenn du ein 20-jähriges Mädchen tätowierst, ja, ne, da, ne, was soll ich mit dir jetzt reden, ne? Mhm. Und was hast du heute schon in der Schule gemacht? Keine Ahnung, ne? Also es ist schon so ein, wenn du so einen gleichen Horizont hast, macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, ne? Aber eben, wie gesagt, was soll ich mit 63 dann andere 60-Jährige tätowieren? Bis dahin sind, glaube ich, alle zu. Und die paar, die nicht zu sind, die lassen
Ding,
sich,
ne,
nicht mehr tätowieren. Ne? Ja. Mal gucken. Also ich will auf jeden Fall, in 5 Jahren werde ich auf jeden Fall noch tätowieren. 7, 8 Jahre auch noch. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne?
Was ich ja cool finde, du hast dich, ich glaube, vor 2 Jahren warst du auf der Aachen Convention, da lagst du da auf einmal rum beim 6 Scheinbaum. Hm. Du lässt dich immer noch tätowieren.
Ich lasse mich immer noch tätowieren.
Was war dein letztes Tattoo, was du bekommen hast?
Ich war im Januar in Los Angeles, habe mich von Candy Kenyobi tätowieren lassen, die Arbeit bei
Geil, habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört, den Namen.
Die ist super.
Wo arbeitet die?
Bei Dark Horse in Los Angeles.
Ja.
Das war, glaube ich, die letzte Tätowierung. Halt, nee. Ich habe im April war der Kirk, ich weiß nicht mal, wie der mit Nachnamen heißt, Lifetime Kirk. Der arbeitet bei Lifetime Tattoo in Denver.
Ja.
Der war hier in Aachen und hat 2 Tage Gast-Tätowierung. Von dem habe ich mir Biomechanik aufs Bein machen lassen. Also so als Hintergrund zwischen die anderen Tätowierungen. Es ist halt, ich habe
so ein wurmiges
Glotter.
Ja.
ich habe halt Stellen, die so wie ein 5-Mark-Stück früher mal war.
Ja.
Und dann so komische Freistellen zwischen Tätowierungen. Die Oberschenkel ganz oben, ganz innen. So kleine.
Ja, noch. Wo halt noch Platz ist. Ja,
ja, aber ansonsten ist. Aber ich lasse mich noch tätowieren, auf jeden Fall.
Ja.
Glaube auch nicht, dass
sollten Tätowierer auch, sich immer regelmäßig tätowieren lassen, einfach um diesen Bezug, diesen Schmerzbezug auch nicht so zu verlieren?
Ah, das und auch. Naja, schon, um zu sehen, was er den Kunden zu. Also jedes Mal, wenn ich da liege, denke ich mal, immer, Scheiße, Alter, das mache ich den ganzen Tag. Willst du mich verarschen? Ey, das ist ja schrecklich. Unglaublich.
Geil ist auch immer so Leute, wenn ich so Leute, keine Ahnung, wenn ich mit dem Hund draußen bin oder so, dann siehst du schon eine ältere Dame oder so und guckst so rüber und du weißt dann schon, was dann kommt. Ja. Entschuldigung, darf ich mal kurz, und ich so, ja, Sie dürfen, wo geht's denn? Ich weiß es natürlich längst. Ja. Tut das am Hals nicht schweinisch weh? Und dann sage ich immer, ja, Punkt. Ja. Und dann hast du immer so ein 4 Sekunden Gap, ne? Und dann, also das ist auch cool, ne? Und dann sage ich, ey, ich muss hier nicht drum rumlabern.
Ja.
Es tut einfach scheiße weh, nur weil ich das hab, bin ich kein taffer Typ so, ne?
Ja. Nee, aber ich denke, man sollte ja auch tätowieren lassen, um so den Kontakt dazu nicht zu verlieren, ne? Also es beinhaltet dann ja auch, dass du dich mit Tätowieren befasst und dass du mal ne, neue Sachen, ich meine, der Sex Scheinbaum, der, wie lange tätowiert der?
Noch ne, gar nicht so lange. Vielleicht ja, 7, 8 Jahre, 9 Jahre vielleicht?
Ja, schon ein bisschen länger vielleicht. Aber halt der in den 90ern oder Anfang 2000er war das ja noch kein Name gewesen. Ne? Aber dass du halt so dran bleibst und mal guckst, ey, was finde ich ihn gut und was finde ich am Tätowieren gut. Ne? Und
der übrigens da, in einem Touristen-Tattoo-Shop in St. Mark's Place in New York dieses totale schlimme Touri-Viertel angefangen hat zu tätowieren. Ja. Und dann ist er von da aus direkt, glaube ich, zu Saved Tattoo, so einen der besten Läden, so, ne? Also auch ganz außergewöhnliche Entwicklung, so. Was ist denn deine Lieblingstätowierung, die du auf dir hast? Ist das immer die letzte? Oder hast du eine, wo du sagst, so, eigentlich ist es die?
Ja.
Kackfrage.
Müsste ich mich jetzt mal, früher konnte ich immer nicht glauben, wenn du mit Leuten über Tattoos geredet hast und die haben gemeint, ey, von dem habe ich dann auch was und mussten dann an ihrem Körper anfangen zu suchen, weil sie vergessen haben, wo die Tätowierung ist, ne? Wo ich mir denke, Alter, du Spasti.
Ja.
Klar, aber so. Geht mir mittlerweile genauso, ne? Ich müsste mich jetzt mal nackt angucken und muss mal denken, ah, was finde ich denn richtig gut, ne? Aber so.
Was halt kacke ist, so was ich bei mir gestern Abend zum Beispiel lag ich im Bett und dann auf einmal so. Ich habe eine Tätowierung von Seth Wood, stimmt. Weil die ist hinten am Bein bei mir. Ich sehe die nie. Die ist einfach in meinem Leben nicht präsent. Ne, das ist so wie Nacken oder alles, was du einfach nicht siehst, ist einfach irgendwie nicht da.
Ich denke, die Eddie Deutsch, ich habe Eddie Deutsch war ja bei uns gewesen vor 2 Jahren.
Stimmt, zum Gast-Tätowieren. Ne?
Und da habe ich mir endlich dann eine Eddie Deutsch-Tätowierung machen lassen. Und das fand ich schon richtig geil. Ne?
Was hast du von Eddie Deutsch bekommen? Wahrscheinlich irgendwo auf dem Oberschenkel?
Ja, Innenseite vom Oberschenkel. Ja. Das letzte handgroße Stück, was ich noch frei hatte. So ein Jesuskopf, wo der Totenkopf so raustropft. Also typisches Eddie Deutsch-Motiv. Ne? Und auch da wieder
in
so
52 Minuten tätowiert.
Ging relativ zügig.
Ist
richtig drin. Aber auch da halt ein Typ, der ist so alt wie ich, vielleicht ein Jahr jünger oder 2 Jahre jünger, der Mitte der 80er schon angefangen hat zu tätowieren, wo ich so meine ersten Tattoos gezeichnet habe für andere Leute, aber immer noch so motiviert ist, ne, der halt, ich hätte gern irgendwie, was mit dem Jesus finde ich cool, kein Problem, gib mir einen Moment und setze mich halt hin und zeichne da mehrere Sachen und meine dann, ey, was findest du cool, irgendwie, ne. Weil er immer noch so daran interessiert ist. Ne? Und die Tätowierung finde ich richtig geil. Finde ich super. Und das Mike Malone-Ding. Auch, dass ich von dem noch ein Tattoo gekriegt habe. Das finde ich richtig cool.
Bist du selbst ein schneller Tätowierer?
Ja.
Ja?
Ja. Also sagen meine Kunden, wenigstens bist du schnell.
Scheiße aus, viel zu teuer, aber wenigstens schnell.
Muss ich mir echt oft anhören, bei dir geht es wenigstens schnell. Gut. Ah, okay, ich versuche nicht einzuschlafen bei der Arbeit. Und dann ist sehr zügig.
Ich möchte beenden mit einem Zitat von Ralf Ostermüller, was im kürzlich erschienenen 7 Mag Tätowiermagazin relativ weit vorne abgedruckt ist. Da stellen sich nämlich die quasi Interviewer oder Redakteure der jeweiligen Ausgabe vor. Und Ralf Ostermöller, du hast einen Künstler interviewt?
Ja, ein Kumpel von mir aus Texas.
Genau, dessen Name ich gerade jetzt nicht.
Tim Kerr.
Ja, okay. Und da sollte sich jeder Interviewer quasi vorne vorstellen. Und viele haben einen halben Abriss geschrieben.
Ein Lebenslauf.
Ralf Ostermöller hat nur 2 Sätze zu Papier gebracht. Und der erste war, Ja, nee, früher war alles besser. Ja,
früher war alles besser, aber ich bin trotzdem froh, dass es vorbei ist.
In diesem Sinne, vielen Dank, Ralf Ostermüller.
Danke dir.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.